Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 14. März 2025 mit einer skurrilen Nachricht.
Handlungsfähigkeit.
Der Lage in Syrien.
Sondierungen.
Der Lage in der Ukraine.
Heizungen.
Einem Jahrestag.
Börsentickerungen.
Schamjaft zu Duterte.
Katrin Rönikungen.
Einer guten Nachricht. Einem Limerick der Woche und Holger Klein. Die skurrile Nachricht diese Woche hat sich sehr aufgedrängt und kommt aus Russland. Zum Weltfrauentag. Putins Partei verschenkt Fleischwölfe an Mütter von gefallenen Soldaten.
Alter!
Ich habe Fragen.
Oh Mann, ey, das ist so alles nie zu fassen.
Fleischwölfe.
Alter Vater.
Ich saß vor dieser Nachricht und habe überlegt. Also ich meine, zum Weltfrauentag. Schenkt man ja komische Dinge so, ne? Also das ist ja okay, naja, passiert. Aber an die Mütter von gefallenen Soldaten das zu schenken, wo die ganze Welt sagt, ihre Söhne werden in den Fleischwolf geschickt in der Ukraine.
Unglaublich.
Ist das Absicht, habe ich mich gefragt?
Ich weiß, keine Ahnung. Also ich meine, Hackfleisch ist, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil der russischen Küche. Das ist zumindest so mein Eindruck aus vielen russischen Restaurantbesuchen oder Besuchen in russischen Restaurants, die ich gemacht habe. Vielleicht ist das so ein Ding, wo du wirklich so, boah, geil, endlich ein Fleischwolf, endlich muss ich nicht mehr mit dem Messer faschieren. Also ich, keine Ahnung. Aber das ist trotzdem in seiner Wirkung so zynisch, das muss doch jemandem auffallen.
Ja, es gab dann auch Kritik, also, selbst in Russland an dieser Sache, aber es ist schon wirklich, man sitzt vor dieser Nachricht und denkt, okay, also es ist wirklich immer mehr so, ich habe mich auch neulich so gefragt, weil dann kommen ja immer so die Analogien zu irgendwelchen Dystopien, Orwell ganz oft, aber auch so Idiocracy oder auch Margaret Atwoods The Handmaid's Tale, gibt es ja viele Analogien und man fragt sich ja inzwischen so, okay, ist es vielleicht eine Mischung aus allem und zwar the worst aus diesen ganzen Utopien, Idiocracy, alle sind wirklich ziemlich bescheuert, 1984, Handmaid's Tale, also so, weißt du?
Ja, vielleicht sollten wir langsam einfach mal davon abkommen, Analogien in der Vergangenheit zu suchen für das, was heute passiert. Es ist ja durchaus möglich zu beschreiben, was passiert, ohne dass man sagt, das erinnert an die dunkelsten Kapitel der Geschichte irgendeines Landes oder so.
Ja,
vielleicht ist das ein guter Anlass.
Das ist schon neu, ja.
Aber wenn du meinst, das wäre eine skurrile Nachricht. Hm. Ja, dann hast du noch nicht mitgekriegt, was in Brasilien gerade passiert. In Brasilien wird ja der nächste Klimagipfel stattfinden. Und um diesen Klimagipfel ein bisschen komfortabler zu machen und die Leute da auch ordentlich hinzubringen, holzen sie Regenwald ab und bauen eine Straße.
Ja. Ja.
Also sie haben anscheinend mehrere Hektar Regenwald, also Tausende. Nee, Acres sind weniger als Hektar, holzen sie ab, um den Verkehr nach Belém ein wenig zu entlasten.
Das ist wirklich, ja. Okay, das ist wirklich auch, das ist zynisch, das ist beides eigentlich zynische Nachrichten, ehrlich gesagt.
Ja, es ist vor allen Dingen es ist eine umweltfreundliche Straße, die sie da bauen wollen, sagen sie, also eine nachhaltige Autobahn.
Naja, dann gucken wir mal nach Syrien und ich habe das aufgegriffen, mal wieder nach Syrien zu gucken, weil ich finde es total interessant. Es passiert häufiger, wir haben ja einen Blog mit Kommentarfunktion, also wenn ihr Lust habt, mit anderen zu diskutieren, weil diese Kommentarfunktion wird tatsächlich auch relativ rege genutzt und dann kommentieren Leute und dann antworten Leute und dann gibt es wirklich Diskussionen auch dort, die auch meistens alle weiterbringen.
Außer wenn ich mal Zwischenrufe mache, die irgendwie pampig sind. Ich bitte um Verzeihung, manchmal klinge ich pampig.
Ich rufe auch öfters zur Ordnung und das dann meistens auch in einem trockenen Ton. Jedenfalls ist es sehr interessant, dass immer wieder Leute auf das Blog kommen, die versuchen, Fake News über die Lage in Syrien bei uns zu platzieren. Und das lösche ich natürlich immer wieder gleich, weil ich sowas keine Bühne bieten möchte. Ich frage mich aber schon, woher kommt denn eigentlich das Interesse, so viel Fake News überall dazu zu verbreiten? und habe diese Frage auch mal so ins Internet gestellt, also ich glaube Blue Sky und Mastodon. Und jemand meinte, naja, sowohl Iran als auch Russland haben eigentlich ein recht großes Interesse daran, dass diese neue Regierung, die da jetzt gerade übergangsweise an der Macht ist, scheitert. Die wollen das gerne destabilisieren, deswegen hauen sie da immer schön drauf. Mhm. Aber es ist ja tatsächlich was passiert. Also was passiert ist, ist nämlich, dass zwischen dem 6. und dem 10. März in Syrien im Westen des Landes Kämpfe stattgefunden haben. Massakern ist da die Rede. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von mindestens 1400 Menschen, die dabei gestorben sind. Und an die 1000 davon sind wiederum ZivilistInnen und davon vermutlich die meisten AlawitInnen, also eine Minderheit in der syrischen Bevölkerung. Und das wird jetzt benutzt, um diese Übergangsregierung in Syrien zu delegitimieren. Also das merkt man auch wirklich weltweit, dass dann in den sozialen Medien auch Videos und Bilder verbreitet werden, die gar nichts mit der Situation dort zu tun haben. Die Tagesschau hat da nur mal so einen kleinen Ausschnitt sich angeschaut. Ne, wo kommen die Videos wirklich her? Da sind dann Sachen aus dem Krieg zwischen Israel und der Hamas dabei und Jahre alte Videos und Bilder, die wirklich nichts damit zu tun haben. Trotzdem wird eben die Behauptung aufgestellt, guckt, die neuen Machthaber in Syrien, die massakrieren jetzt die Alawiten. So, und die sind auch nicht besser und so weiter. Nach allem, was wir aber wissen, ist diese Gewalt, die da passiert ist, tatsächlich von Anhängern des gestürzten Präsidenten Bashar al-Assad ausgegangen. Also
der ja selbst Alawit war, ist.
Genau, also auch seine ganze Familie, die ja jahrzehntelang in Syrien an der Macht war, das sind Alawiten, also da hat sozusagen die Minderheit über die Mehrheit regiert.
Hat man ja häufig.
Und die staatlichen syrischen Sicherheitskräfte, die dann vor Ort waren, haben sich vermutlich erstmal gegen diese Angriffe verteidigt. Danach ist es aber tatsächlich eskaliert und, wie es so heißt, zu zahlreichen Rachemorden an diesen Assad-Anhängern oder eben Alawiten generell gekommen. So. Und also das, was das zeigt, ist, dass die Lage dort wahnsinnig instabil ist. Also es ist auch nicht immer so ganz durchschaubar, wer da alles gerade mitmischt. Also es gibt auch Spekulationen, dass zum Beispiel Milizen, die von der Türkei unterstützt werden, dabei sind. Mhm. Man geht, wie gesagt, davon aus, dass Iran ein Interesse hat zu destabilisieren. Russland hat ein Interesse daran. Und deswegen, ja, es ist erstmal nicht ganz leicht, den Überblick zu behalten. Aber ich finde, man kann es ganz gut schaffen, wenn man sich auf 2, vielleicht 3 verlässliche Quellen beschränkt. Genau das hat die Taz getan, genau das macht die BBC die ganze Zeit. Also die Taz hat selbst Korrespondenten auch noch vor Ort. Die haben also immer wieder Berichte auch von vor Ort, die BBC genauso. Und dann holen sie aber noch Informationen von zum Beispiel dem Institute for the Study of War, das die ganze Zeit, also eigentlich fast täglich, was Neues zur Lage in Syrien veröffentlicht. Dann gibt es eben diese syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die man als vertrauenswürdige Quelle bezeichnen kann, und das Carnegie Middle East Center. So. Und da holen die sich halt wiederum ihre Infos. Also man kann schon versuchen, gute Informationen dazu zu bekommen. Und was ich finde, was festzuhalten bleibt aus dieser Woche, wenn man denn etwas festhalten will, ist, es gab dieses Massaker, aber direkt danach, also einen Tag nachdem das beendet war, hat al-Sharaa, das ist der aktuelle Übergangsregierungschef in Syrien, angekündigt, es wird eine Untersuchung geben. Er verspricht Aufklärung, er hat auch schon Leute festnehmen lassen, die da für die Gewalt verantwortlich gemacht werden. Und was auch nicht untergehen darf, finde ich, diese Woche, ist, dass al-Sharaa sich mit den Kurden geeinigt hat im Land. Die haben nämlich gesagt, sie haben mit der syrischen Regierung verhandelt und haben gesagt, okay, wir geben hier in Syrien unsere Gebiete auf. Also die hatten ja kurdisch besetzte Gebiete in Syrien und bekommen dafür Teilhabe, also echte demokratische politische Teilhabe in diesem Land. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, aber ich finde das erstmal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und auch, dass er so schnell reagiert hat und gesagt, wir klären das auf, das ist nicht in Ordnung, finde ich auch ein sehr gutes Zeichen.
Macht Netanyahu auch, ne? Also ist halt irgendwie, ja, ich gebe die Hoffnung auch noch nicht auf. Aber es gibt halt zu viele Regierungschefs, die bei solchen Vorfällen sagen, ja, wir klären das auf und die Verantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen. Darum sage ich Netanyahu, weil letztendlich passiert das ja in Israel. Aber was nutzt es, den Leuten, die jetzt in Gaza auf Schutt wohnen müssen. Ne?
Mm.
Also, ja, naja.
Ja.
Ja, aber es ist zumindest keine allzu schlechte Nachricht, ja. Ja.
Ja.
Ich hatte mich schön ins Sondierungspapier nochmal eingearbeitet, das ja schon eine Woche alt ist, weil ich das auch letzte Woche anscheinend selbst noch nicht wirklich richtig verstanden hatte, wie das funktionieren sollte, was sie da vorgeschlagen haben. Jetzt gibt es eine komplett neue Entwicklung. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das nochmal runterreferieren soll.
Doch.
Ich mach's mal ganz kurz. Also, CDU und SPD haben im Sondierungspapier sich geeinigt, also auf mehrere Sachen, auf zwei besondere Dinge, die dann ja auch sehr stark diskutiert worden sind, weil sie letztendlich mit einem Wahlversprechensbetrug von Friedrich Merz, also der gesamten CDU, einhergegangen sind, die ja immer gesagt haben, wir gehen nicht an die Schuldenbremse ran, also keine zusätzlichen Schulden, lalalala. Sie haben sich darauf geeinigt, zwei Pakete zu beschließen, und zwar ein sogenanntes Verteidigungspaket und ein Infrastrukturpaket. Im Verteidigungspaket steht drin, dass die Schuldenbremse für die Verteidigungsausgaben gelockert wird. Also Verteidigungsausgaben sollen nur noch bis zu einer Grenze von 1% des Bruttoinlandsprodukts von der Schuldenregel betroffen sein. Alles darüber darf beliebig aus Krediten finanziert werden. Alles darüber, das ist alles über so um die 40 Milliarden Euro im Jahr. Und dann gibt es das Infrastrukturpaket. Da steht drin, über die nächsten 10 Jahre gibt es 500 Milliarden Euro für Infrastruktur, und zwar über Kreditfinanzierung, also auch mehr Schulden. Es sind also keine Sondervermögen, sondern Sonderschulden.
Mhm.
Das ist mehr Geld, als für Verteidigung ausgegeben wird, finde ich schon mal sehr spannend. Von diesen 500 Milliarden sollen 100 Milliarden an die Bundesländer und Kommunen gehen. So, was CDU und SPD gemacht haben, ist, die haben diese beiden Pakete völlig ohne Not in ein Gesetz geschrieben und dadurch miteinander verknüpft. Und das Problem am Infrastrukturteil dieses Gesetzesvorhabens ist, dass Investitionen vorgesehen sind, die nicht wirklich was mit der Verteidigung zu tun haben. Aber es sieht halt so aus, dadurch, dass es in einem Gesetz steht, als würde das einander irgendwie bedingen. Ne? Also das Geld für die Verteidigung, das Geld für die Infrastruktur, das brauchen wir beides, sonst geht gar nichts. Da stehen jetzt halt so Sachen drin wie Zivilbevölkerungsschutz, Verkehrsinfrastruktur, Krankenhaus, Investitionen in die Energieinfrastruktur, Bildung, Betreuung, Wirtschaftsinfrastruktur. Die Befürchtung ist, dass außerdem so eine Wahl- oder Wählergeschenke wie Agrardiesel, Pendlerpauschale, Mütterrente davon bezahlt werden können. Und das sind dann Konsumschulden.
Ja.
Und Konsumschulden sollte noch nicht mal die schwäbische Hausfrau machen. Das weiß auch die schwäbische Hausfrau, dass Konsumschulden eine ganz schwierige Sache sind. Ja. Eine Arbeitshypothese, ich weiß nicht mehr, wo ich sie gelesen habe, war, dass diese Verknüpfung dieser beiden Pakete Absicht ist, um in der Bevölkerung genau diesen Eindruck zu erwecken, dass die beiden voneinander unabhängigen Dinger einander bedingen würden. Ja, und das finde ich auch recht plausibel, wenn man sich so die Alltagsmedien anguckt. Die sind nämlich bisher tendenziell daran gescheitert, das in einer Weise zu erklären, die man auf Anhieb versteht und die auch vor allen Dingen auf Anhieb einordnet, dass diese beiden Pakete eigentlich nichts miteinander zu tun haben, außer was die Abstimmung über die Pakete angeht. Mhm. Aber das ist ja eine ganz andere Frage. Ne? Wir reden in der ganzen Sache übrigens nicht über die FDP. Ne? Mit der FDP, also es geht, das Problem ist, dass der nächste Bundestag so zusammengesetzt ist, dass die demokratischen Parteien nicht mehr eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag haben. Wir brauchen eine Verfassungsänderung, um die Schuldenregeln zu lockern. Und darum wollen sie es jetzt nochmal durchsetzen, weil jetzt können sie eine Zweidrittelmehrheit hinkriegen, also CDU, SPD zusammen mit den Grünen oder der FDP. Die FDP haben sie gar nicht erst gefragt, weil die Schuldenbremse ist der Fetisch der Ferengi. Und zwar so fundamental, dass man die überhaupt nicht ansprechen muss, weil mit Fundamentalisten diskutiert man nicht.
Hast du gerade die Linke absichtlich aus den demokratischen Parteien rausgenommen?
Nee.
Ich frage nur, weil das hast du gerade gemacht.
Nein, das war jetzt Zufall. Ich wollte auf, wahrscheinlich lag das daran, dass ich eigentlich über die FDP reden wollte.
Verstehe.
Also die Linke ist da auch noch dabei. Und die
dann,
wird ja auch gelegentlich angesprochen. Die sagen ja auch, nö, so Teile davon tragen wir gerne mit. Ne?
Weil nämlich, das finde ich immer, geht auch so ein bisschen unter. Man könnte ja im nächsten Bundestag diese Dinge beschließen mit der Linken. Dann hätte man eine Zweidrittelmehrheit.
Ja, ja. Das Problem ist nur, dass die Linken sich bisher so bockig gezeigt haben, auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten, und so eine seltsame Auffassung von Außen- und Sicherheitspolitik haben, dass man sich halt nicht darauf verlassen kann, dass die Linken im nächsten Bundestag die Zweidrittelmehrheit ermöglichen.
Ich glaube, sie würden sie ermöglichen, haben sie zumindest mehrfach betont, wenn man einfach die Schuldenbremse abschafft und nicht irgendwelche Sondervermögen so.
Mhm. Aber das ist ja das Problem. Sie wollen die Schuldenbremse ja nicht
abschaffen. Ja, genau.
Also die, auf die Linke ist aus Perspektive der nächsten Bundesregierung ist auf die Linke kein Verlass. Und darum wollen sie es lieber jetzt machen mit den Parteien, auf die sie sich verlassen können. Und das haben sie sich halt so eingebildet, ne? Dass die Grünen, die Grünen fordern, das, was jetzt die nächste Bundesregierung macht, hättet ihr vor 3 Jahren schon oder sagen wir vor 2 Jahren schon mit den Grünen haben können, ihr Pfeifen.
Ja. Und sie wollten es ja auch noch, nachdem schon die Regierung gescheitert war, gerne Ende letzten Jahres mit der CDU machen.
Ja.
Und da war es ja noch undenkbar.
Ja, klar. Das liegt halt daran, dass für CDU-Politiker und Politikerinnen die Partei immer vor dem Land kommt.
Ja.
Daher kommt das. Und darum haben die auch so auf den Grünen rumgedroschen und haben sich dann aber eingebildet, aus staatspolitischer Verantwortung werden diese Idioten ja sowieso mitmachen. Und genau das haben die Grünen tendenziell, sage ich mal, verweigert. Also die CDU hat bewiesen, dass man ihr nicht vertrauen kann. Und bevor sich überhaupt der nächste Bundestag zusammengesetzt hat, haben sie es schon bewiesen. Also Wahlversprechen und Realität klaffen maximal auseinander. Die wussten natürlich vorher, dass es genauso kommen würde, weil wenn ich das gewusst haben kann, müssen die das gewusst haben. Und ich habe es vorher oft genug prophezeit. Und mich wundert eigentlich, dass die Grünen da nicht viel mehr drauf rumdreschen.
Ja, machen sie ja schon, aber natürlich nimmt die CDU.
Aber so ausfallend, wie die Rechten den Grünen gegenüber geworden sind im Wahlkampf.
Ja, absolut.
Müsste man die eigentlich mit einem nassen Lappen ohrfeigen, bis sie weinen.
Ja, so ein bisschen hat aber Katharina Dröge das ja auch gemacht im Bundestag in ihrer Rede diese Woche, was ich ganz angenehm zu sehen fand.
Ja. Und dieses Problem mit dem dass die Union nicht vertrauenswürdig sind, die SPD übrigens auch nicht. Man hackt jetzt immer so auf der Union rum, weil der Merz, der hat das gesagt. Die SPD spielt da mit. Täuscht euch nicht, Freunde. Die SPD ist die Partei, von der wir immer glauben, dass sie nicht evil wäre. Aber am Ende ist es halt doch. So, die Grünen adressieren halt genau dieses Problem, dass man der CDU eben nachweislich nicht vertrauen kann, sind aber grundsätzlich trotzdem dabei. Die befürchten halt bloß, dass Union und SPD ihre Wahlversprechen, ne? Ausweitung der Mütterrente, niedrige Steuern der Gastro, Agrardiesel, dass Union und SPD diese Wahlversprechen aus diesem Konstrukt, und zwar nicht aus diesen neuen Schulden finanzieren, sondern schon aus dem laufenden Haushalt, wo es hingehört, aber gleichzeitig, weil dieses Investitionspaket so wischiwaschi ist. Ich sag mal so, wie das jetzt gerade aussieht, wäre es möglich, Haushaltsposten in das Investitionspaket zu verschieben, damit den Haushalt pseudo zu entlasten, sodass dann im Haushalt angeblich oder vermeintlich genug Geld ist, um Agrardiesel zu subventionieren. So, das ist dann im Grunde so eine Geschichte über Bande und genau das wollen die Grünen verhindern.
Mhm.
Was sie gerne hätten, sind halt Investitionen in Klimaschutz, Modernisierung der Wirtschaft, Bahn, Digitalisierung, kennen wir ja alles. So, damit die Kohlen für die Infrastruktur auch tatsächlich in Infrastruktur fließen, wünschen sich die Grünen das Wort zusätzliche Investitionen.
Ja.
Weil deren Sorge ist halt, dass Infrastruktur sonst kaum aus dem normalen Haushalt bezahlt wird, sondern aus diesem Sondervermögen, dann aus irgendeinem anderen Sondervermögen und dann, wie gesagt, ist auf magische Weise Geld da, um der Gastronomie zum Beispiel für all die schönen Parteispenden zu danken, indem man die Mehrwertsteuer senkt auf 7% für alles, was die Gastronomie so verhökert. Oder um dafür zu sorgen, dass die Rentner und Rentnerinnen beim nächsten Mal auch wieder CDU und SPD wählen. Also die Grünen sind bei Rüstungsausgaben dabei. Haben sie auch schon immer gesagt. Die hätten, ich glaube, mit denen könnte man sogar noch mehr Rüstungsausgaben machen im Moment. Aber die sehen halt nicht ein, dass die nächste Bundesregierung einen Blankoscheck kriegt, mit dem man den laufenden Haushalt teilweise in einen Schattenhaushalt sozusagen oder einen Nebenhaushalt verschiebt. Weil kann man. Und das Problem ist, wenn man was kann, wird die CDU das machen, solange es nicht illegal ist. Ja, das heißt, man müsste ein Gesetz schreiben, die CDU darf das nicht. Und kurz vor der Aufzeichnung, und jetzt ist es doch viel zu lang geworden, mein Vortrag. Ja, aber
es ist wichtig, damit man mitkommt und das versteht.
Und kurz vor der Aufzeichnung jedenfalls kam dann noch die Meldung, dass die Grünen einen Kompromiss ausgehandelt haben. Tatsächlich nur 2 Zeilen Meldung gewesen bisher. Ich habe es nicht nachlesen können. Es gibt 100 Milliarden für Klimaschutz. Eigentlich wollte Merz nur 50 anbieten. Ich glaube, das war das mit den Worten, ihr habt doch schon 50 Milliarden, was wollt ihr denn noch? Was auch der Moment war, wo ich tatsächlich aufgehört habe, darauf zu hoffen, dass Merz über sich hinauswachsen könnte. Das war genau der Moment, wo er mit dieser Gutsherrenart, ja, Also letzte Woche schon, ich rufe da mal an und sag denen, was wir verhandelt haben.
Auf die Mailbox spreche ich denen das.
Das, was auch so, hallo Friedrich, es ist 2025, da ist Anrufen übergriffig.
Ach, nicht in der Politik, das glaube ich jetzt nicht.
Das kann natürlich sein, ja. Darum rufen Journalisten ja einen auch immer so gerne an. Hm. Ich auch immer denke, ruf mich doch nicht, schreib mir doch eine Nachricht, geht doch viel schneller. Naja, ich habe noch kein Papier gelesen, ich habe noch nichts gesehen, worauf sie sich geeinigt haben. Das war bis zur Aufzeichnung nicht zu finden. Also es gibt 100 Milliarden für Klimaschutz und die Infrastruktur, das Infrastrukturpaket soll der Zusätzlichkeit unterliegen. Also
ja,
nur zusätzliche Infrastrukturinvestitionen auf Pump. Alles andere muss wie gehabt aus dem Haushalt finanziert werden, was natürlich notwendigerweise dazu führt, dass nicht genug Geld da ist, um die Rentner zu beschenken, die Gastronomie zu beschenken und die Bauern zu beschenken.
Was total okay ist, ja.
Ja, auf eine Art, also man kann über all das reden, ne? Mütterrente und so weiter, da gibt es ja auch viele Berechnungen, was das kostet, was es nutzt und so. Aber ja, im Prinzip ist das erstmal okay, weil das Problem, was gerade ich sehe, ist Politik, insbesondere SPD und CDU natürlich, große Teile der Medien auch versuchen gerade dieses Ding zu berichten, als ginge es um Inhaltliches. Ja, mhm. Mütterrente, das ist ja alles inhaltliche Fragen. Wie viele Milliarden geben wir hier, wie viele Milliarden geben wir da? Tatsächlich geht es aber darum, dass Union und SPD hier gerade einen miesen Taschenspielertrick versuchen.
Ja.
Und daran gehindert werden sollen. Das ist also völlig ungeachtet der Inhalte, egal wie viel wofür ausgegeben wird, es ist rein strukturell betrachtet ein mieser Trick, den die da versuchen. Und ich finde das wirklich gut, dass ihnen das verhindert wurde. Ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass die Grünen nicht komplett durchgehalten haben. Weil ich hätte besser gefunden, wenn wir das Verteidigungsbudget jetzt mit dem alten Bundestag beschließen und der neue Bundestag, also die nächste Bundesregierung, dann für dieses Investitionsding nochmal eigene Mehrheiten beschaffen müsste.
Das
hätte
stimmt.
Ich besser gefunden. Auch einfach so aus demokratietheoretischer Erwägung hätte ich das besser gefunden.
Das stimmt.
Verteidigung ist im Moment, es ist so groß, das muss sofort mit allen möglichen Mitteln, muss das durchgesetzt werden, ja, finde ich. Infrastruktur ist natürlich auch riesengroß und muss durchgesetzt werden. Aber da kann man mehr verhandeln.
Aber ich finde, aus Sicht der Grünen, jetzt mal gesprochen, ist es schon wirklich, wirklich ein großer Erfolg, 100 Milliarden für den Klimaschutz rausgehandelt zu haben.
Naja, wir reden über 10 Jahre, ne?
Noch bevor sie nicht mehr an der Regierung sind. So.
Ja.
Weil das, was erwartbar gewesen wäre unter Schwarz-Rot, wäre gar kein Klimaschutz. Oder halt, weil sie nicht.
Also. Ja,
gar keiner,
ihr habt doch
nicht,
hier 50 Milliarden gekriegt, was wollt ihr denn noch? Deutet darauf hin, ja, dass quasi gar keiner. Ja.
Und insofern, weil sie regieren ja nun mal auch nicht mit, die Grünen. Und insofern haben sie ihre Duftmarke in diese Regierung reingesetzt. Und das finde ich schon.
Okay, so mal, ja, verstehe.
Weißt du, ganz, ganz gut, besser als 4 Jahre gar nichts machen.
Ja, das stimmt.
Ja, was ich noch wichtig finde an diesem ganzen Ding ist eine Stelle im Sondierungspapier, wo es heißt, wir werden verfassungsrechtlich prüfen, ob wir Terrorunterstützern, Antisemiten und Extremisten, die zur Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aufrufen, die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen können,
ja,
wenn sie eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen.
Ja, das ist eine Dog Whistle für den rechten Rand und alles, was da rechts außen noch so rumkraucht, was eventuell auch CDU und SPD wählt. Können sie ja verfassungsrechtlich prüfen lassen, das Verfassungsgericht wird dann sagen, nee, geht nicht.
Ich fand es nur noch mal ein gutes Beispiel für den Satz, den du gesagt hast, die SPD ist evil.
Ja.
Das haben die nämlich damit beschlossen. Und das fand ich schon noch mal ein krasses Ding. So.
Ja, man muss der SPD natürlich auch zugutehalten. Sie sind nicht durchgehend evil.
Nein.
Also nicht durchgehend so wie die CDU, die ja tatsächlich seit vielen Jahrzehnten versucht, den Staat maximal zu schwächen, was sie nicht gelingt, weil sie natürlich, um ihre Wahlversprechen einzulösen, sehr viel Staat braucht.
Ja.
Aber trotzdem reiten sie halt die ganze Zeit drauf rum. Und was der SPD durchaus anzurechnen ist, sind halt solche Sachen wie der Mindestlohn. Und das hätte es ohne die natürlich nicht gegeben. Ja.
Das stimmt.
Aber dieses mit der Staatsbürgerschaft, das ist tatsächlich, das ist, wie nennt man das, Virtue Signaling.
Ich bin gespannt, das dürfte ja eigentlich das Grundgesetz überhaupt nicht hergeben. Ich dachte, wir hätten das extra so gestaltet, damit solche Dinge nicht passieren. So. Aber naja, das wird die Zukunft zeigen. Ich bin keine Verfassungsrichterin. Oder Rechterin.
Ja, man kann ja mal drin nachlesen, oder? Was steht denn hier so? Was sind wir denn hier? Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertreter des Volkes, deutsche Staatsangehörigkeit zum Ausdruck. Steht da nicht.
Naja, ich habe mal direkt zu Beginn meines Blogs zum Thema Ukraine ein Zitat mitgebracht, was ganz gut zu dieser ganzen, wo wir müssen jetzt handeln und das ist so eine krasse Weltlage und so weiter passt. Und das ist Joschka Fischer. Joschka Fischer war diese Woche bei Maischberger und hat auch ein bisschen, naja, sich geäußert zu dem, was gerade so passiert in der Welt. Und ich glaube, das, was er gesagt hat, hat Chancen nicht bis zum Ende des Tages durch die Realität eingeholt zu werden, weil es doch relativ grundsätzlich ist.
Gibt es irgendein Signal, dass Putin bereit ist zum Ende des Krieges oder auch nur zu einem längeren Waffenstillstand? Ich sehe es nicht. Insofern gehöre ich eher zu den Skeptikern. Was ist das Ziel von Putin?
Was ist es?
Das Ziel von Putin geht weit über die Ukraine hinaus. Mhm. Er hat, anders als wir hier in Deutschland, die ja auf der Gewinnerseite mit der deutschen Einheit in den 90er Jahren standen, das als eine große Katastrophe gesehen. Und da ist er nicht allein in der russischen politischen Elite. Mhm. Der Verlust des Weltmachtstatus, darum geht es. Es gibt die These in der russischen politischen Elite, Russland ist entweder Weltmacht oder es ist nicht. Mhm. Und dazu braucht es die verloren gegangenen Territorien.
Und das heißt?
Das heißt, für die Ukraine Situation wird nicht der letzte Krieg sein. Mhm. Es sind Revisionskriege. Putin möchte die Ergebnisse von 89 und den 90er Jahren revidieren. Dazu braucht er die Ukraine und andere werden folgen, weiter westlich. Das ist der entscheidende Punkt.
Im Tagesspiegel war er ja auch und da war er mir ein bisschen zu optimistisch, ehrlich gesagt. Also das war, hat sehr gut getan, hat sehr, sehr gut getan. Er sagt, ja, das kriegt Europa, natürlich kriegt Europa das alles hin. Wir sind schließlich Europa, wir sind halt nicht irgendwie Obervolta oder sowas. Aber das, ja... Er hat ein bisschen gut getan, ihn zu lesen, aber ich dachte so, hoffentlich hat er recht.
Er will den Europäern bestimmt auch einfach mal Mut machen, dass sie es schaffen können. Und das ist ja auch wichtig, dass man nicht schon vorher verzweifelt, bevor man es überhaupt versucht hat. Also was ist passiert? Waffenstillstand war gerade das Stichwort. Es gab diese Woche ein Treffen zwischen den USA und der Ukraine in Jeddah in Saudi-Arabien. Und da lag dann tatsächlich eine Waffenruhe auf dem Tisch. Die soll 30 Tage dauern und auch also ohne irgendwelche, Bedingungen verabschiedet werden. Und jedenfalls hat die Ukraine gesagt, ja, machen wir. Na, auch USA bekommt dafür dann das, was alles schon vorher besprochen wurde, Zugang zu den Rohstoffen in der Ukraine und so weiter. Und die Ukraine hat zugestimmt, obwohl nicht klar ist für sie, also sie hat Risiken dabei, wenn sie zustimmt. Es ist nicht klar, ob das nicht am Ende dann dazu führt, dass wieder so ein Frozen-Konflikt draus wird. Ja? Also dass dann in der Zeit irgendwie vielleicht erstens Russland alles tut, um nochmal richtig anzugreifen und sich nochmal den Rest zu holen von den Oblasten, die es ja laut russischer Verfassung sich schon einverleibt hat, aber in der Realität nicht so.
Kontrollieren kriegen kann, ja.
Ja. Oder, wie gesagt, Frozen Conflict, also dass dann sozusagen die USA sagen, naja, ist doch jetzt Waffenruhe, so wie es jetzt ist, ist doch gut, wir lassen das jetzt so. Wie es ja in der Vergangenheit auch immer wieder gemacht wurde in verschiedensten solchen Konflikten, die Russland angezettelt hat und die auf Russlands Konto gehen, aber wo dann ja immer so ein bisschen die angegriffene Partei auch noch zur Raison gerufen wurde. Aber das Entscheidende ist, die Russen sind nicht bereit. Russland hat die Waffenruhe abgelehnt. Es gibt eine Pressekonferenz mit Wladimir Putin. Es gibt interessante Interpretationen dessen, was Putin da so gesagt haben soll.
Putin-Exegese, hey.
Ob er nicht doch vielleicht eine Chance einräumt und hat ja nicht gesagt, dass er es nicht macht. Und es ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie geschickt dieser Mann ist. So.
Naja, das ist im Grunde macht er ja nichts anderes als das, was Russland schon seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten macht.
Uns für dumm verkaufen.
Alle möglichen Dinge so auslegen, dass man sie im Zweifelsfall für wahr halten kann.
Ja,
aber
oder
nicht
halt
muss. Und es sind so viele Dinge, dass jeder Einzelne, der drauf guckt, eine andere Wahrheit
genau.
sich ausdenkt.
Jeder kann sich so sein Lieblingsdings daraus ziehen. So. Ja. Aber nochmal, das, was da wirklich drin steckt, ist, Russland hat die Waffenruhe abgelehnt. So. Mhm. Die machen nicht mit. Und damit liegt der Ball jetzt bei den USA. Und ich glaube, was in Russland für ein Eindruck entstanden sein könnte in den letzten Wochen ist, dass die USA für Russland eher ein Verbündeter sind als ein echter Gegner. Und auch das macht es natürlich für Russland sehr leicht, sich jetzt erstmal zurückzulehnen und zu sagen, kommt doch mal.
Noch viel besser, ein schwacher Verbündeter. Das ist ja das Problem. Trump, dieses ganze, ich werde den Krieg beenden, Kriege beendet man nicht, indem man sich unterwirft. Und man beendet Kriege auch nicht, indem man andere dazu zwingt, sich zu unterwerfen, sondern man beendet Kriege, indem, da sind wir wieder, speak softly and carry a big stick.
Ja, genau.
Russland, solange Russland keine Angst vor der Ukraine, der EU, den USA, der NATO haben muss, also keine echte Angst, warum sollten die da irgendwas mitmachen? Und ich finde sowieso, ich habe das überhaupt nicht verfolgt diese Woche tatsächlich, weil ich mir echt denke, also wenn ich muss mir nur die Konstellation angucken. Die USA und die Ukraine sitzen gemeinsam in Saudi-Arabien und verhandeln darüber, was sie Russland anbieten können, ohne dass Russland da sitzt. Das ist doch eine Farce.
Ich verstehe, dass man Russland und die Ukraine erstmal nicht in einen Raum setzt. Also jetzt so ja, ganz
vielleicht redet man erstmal mit Russland, weil der
haben
Russland.
Sie haben sich ja zuerst in Saudi-Arabien mit Russland getroffen und dann ohne die Ukraine was verhandelt. Insofern war es jetzt, finde ich, nur logisch, dass sie das selber auch nochmal mit der Ukraine machen.
So gesehen hast du recht, aber was ist bei dem Treffen mit Russland? Da ist ja schon nichts bei rumgekommen.
Doch, da hat nämlich Putin Donald Trump auf seine Seite gezogen. Wahrscheinlich wohl wissend, dass wenn du diesem Typen genug Honig ums Maul schmierst, der das macht, was du sagst. Das finde ich ja immer noch sehr faszinierend, dass Donald Trump nach so einem Treffen mit so Leuten immer sagt, ja, das war ein ganz tolles Treffen, das ist ein ganz toller Typ und er hat absolut recht mit allem, was er sagt.
Sinngemäß. Ja, aber das macht er nur bei so Autokraten, ne?
Jetzt nach dem Treffen mit Zelensky auch. Klar, Zelensky musste vorher genug, also er sollte sich entschuldigen, das hat er nicht gemacht, aber er musste genug kriechen, damit es dieses Treffen jetzt auch geben konnte. Und die USA immerhin, und das ist gut, unterm Strich auch sagen, okay, wir beliefern euch weiter auch mit Aufklärung. So, das geht jetzt weiter. Also die Ukraine immerhin seit dieser Woche ist nicht mehr komplett abgeschottet von dem, was die Russen machen, was ja vor allem von den USA an Informationen geliefert wurde. So. Aber ich finde noch mal ganz gut, was Theo Kroll auch diese Woche bei Maischberger gesagt hat. Wir starten mit der Maischberger-Sendung und enden mit ihr. Und ich finde es so krass, wie Theo Kroll einfach aussieht wie der Maike aus The Good Place. Also, immer wieder habe ich diese... Ich kann da nicht drüber weg. Es tut mir leid, Theo Kroll. Aber
ja, auf so eine Art, ja. Ein bisschen weniger kantigen Kopf hat er, aber ja.
Bisschen weniger, wenn nicht doll. Und da ging es nämlich auch nochmal, was bleibt denn jetzt am Ende eigentlich nach dieser Woche für die Ukraine? Und er sagt:
Im Grunde hat der Westen nie genug getan, um der Ukraine wirklich die Chance zu geben, zu gewinnen. Mhm. Es wurde immer, im Grunde war es ja eine Fabel, eine Illusion, dass die Ukraine in der Chance gehabt hätte zu gewinnen. Aber jetzt zahlt sie natürlich einen maximalen Preis. Also sie hat keine Sicherheitsgarantien. Trump hat schon gesagt, sie wird nie Mitglied der NATO. Natürlich gibt es große Gebietsabtretungen. Sie müssen den Amerikanern wahrscheinlich ihre Mineralien und seltenen Erden zur Verfügung stellen. Also das ist, finde ich, eine der schlechtesten Lösungen.
Und das finde ich nochmal ein Punkt. Wir haben gestartet mit den Sicherheitsgarantien. Wir hören auf mit den Sicherheitsgarantien. Es gibt keinen Weg vorbei an Sicherheitsgarantien und die kann nur Europa geben. Das ist auch was bleibt. In Finnland diskutiert man jetzt auch darüber, ob man sich selber nuklear bewaffnet und wie schnell das gehen kann, was es kostet und alles. Und ich glaube, das ist wirklich die Erkenntnis. Du kannst dich auf die USA nicht verlassen. Das bleibt so unterm Strich, auch nach dieser Woche. Auch wenn viele gerne Hoffnung hätten, das ist ja vielleicht irgendwie doch, glaube ich nicht. Und was ganz spannend ist, ist auch, was der Christian Mölling heute im Podcast, im Stern-Podcast die Lage international gesagt hat, weil Russland ja auch diese Woche wieder ganz scharf geschossen hat über diese Idee, dass europäische sogenannte Friedenstruppen, die natürlich keine Friedenstruppen sind, ne, wie auch immer, dass die in die Ukraine geschickt werden könnten, hat Russland wahnsinnig zurückgeschossen. Und er sagt, das ist Russlands Wunderpunkt, weil laut UN-Verträgen, laut Völkerrecht, ist Europa durchaus dazu nicht nur, es ist nicht nur erlaubt, dass sie das machen, die Ukraine sozusagen unterstützen, sich gegen den Aggressor zu verteidigen, sondern eigentlich sieht das Völkerrecht vor, dass es durchgesetzt wird. Also eigentlich ist es gewollt, dass sowas passiert. Und das weiß Russland. Und das ist so ein bisschen der wunde Punkt Russlands. Und ich finde, wenn wir in der Diskussion langsam mal dahin kämen, dass wir sagen so, ja, und genau in diese Richtung gehen wir jetzt. Und ich hoffe, dass das auch das ist, was passiert, wenn die Verteidigungsausgaben so hochgefahren werden, wenn Europa sich selber aufrüstet. Dann hat die Ukraine eben, und das ist ihre einzige Chance wirklich, vielleicht eine Zukunft mit echten Sicherheitsgarantien durch Europa.
Ja, ist halt eine Frage der Zeit, ne? Weil wir werden das nicht in anderthalb Jahren schaffen, uns so weit zu rüsten, sondern das ist eher so ein Jahrzehntprojekt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass so viel Zeit überhaupt noch bleibt. Also die USA werden alles versuchen, um Putin zur Ukraine zu verhelfen. Und wie Fischer eben sagt, also da bin ich wirklich auch bei Fischer, das wird dann nicht der letzte Krieg gewesen, sondern es ist der erste.
Ja. Der geht dann immer weiter nach Westen.
Das wird dann so weitergehen, genau. Ja. Also wir müssen eigentlich noch viel schneller sein und vor allen Dingen so regional wie möglich, ne? Also gibt ja gerade so Bestellungen von F-35 Kampfflugzeugen in den USA. Da sollte man wirklich mal drüber nachdenken, dass man sich dieses Zeug nicht mehr kauft, sondern sich lieber die französischen kauft, weil die sind auch okay. Und vor allen Dingen, also das im Moment gibt so Gerüchte, man weiß es nicht genau, aber es besteht immerhin die Möglichkeit, dass die USA softwaretechnisch in der Lage sind, ihre Waffensysteme für uns unbrauchbar zu machen, wenn sie das wollen. Und die USA, die sind mittlerweile uns gegenüber ein Schurkenstaat geworden. Sodass wir uns noch nicht mal mehr auf deren Technik verlassen können. Es sei denn, wir können sie selber zu 100% kontrollieren. Und das funktioniert aber nicht, weil die Verträge, die da geschlossen worden sind, sind halt komplett anders, weil die natürlich noch darauf basiert haben, dass die NATO funktioniert oder sagen wir so, dass die Vereinigten Staaten ein seriöses Mitglied der NATO sind, was sie nicht sind. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Es ist halt nach wie vor, es ist alles in so einer ganz komischen Impflux, wie man so schön sagt. Ich habe noch was Feines gefunden. Das ist eigentlich auch das, womit ich die meiste Zeit verbracht habe, weil ich habe fast 80 Seiten lesen müssen. Ohne dass ich sie jetzt zusammenfassen kann, interessanterweise. Es gibt ein Gremium, das nennt sich Initiative für einen handlungsfähigen Staat. Und diese Initiative für einen handlungsfähigen Staat hat ihren Zwischenbericht vorgelegt. Wenn man diesen Namen hört, Initiative für einen handlungsfähigen Staat, hört sich dann an wie die nächste Lobbyorganisation der Arbeitgeberverbände. Ist es aber nicht. Dabei sind Peer Steinbrück, Thomas de Maizière, Andreas Voskuhle, ehemaliger Vorsitzender vom Bundesverfassungsgericht, und Julia Jäkel, eine Medienmanagerin, eine sehr umtriebige, die darum immer für solche Sachen irgendwie angefragt wird, wo ich dann auch jedes Mal denke, naja gut, hätte da auch mich fragen, aber egal. Ist nur Neid. Ja. Jedenfalls, den Namen fand ich entsprechend dämlich, das Personal fand ich auch ein bisschen seltsam. Peer Steinbrück? Ich wusste gar nicht, dass der noch lebt. Ja? Oh. De Maizière, also so, wo du dann auch denkst, so, oh nee, wieder alte Leute. Die, also, haben aber richtig kräftig gearbeitet. Ich habe mir das Ding durchgelesen und ich finde, man hätte das nicht Zwischenbericht der Initiative für einen handlungsfähigen Staat nennen sollen, sondern vielleicht irgendwie so, everybody panic, now! Irgendwie sowas. Weil wenn du, die haben 30 Verbesserungsvorschläge, machen sie, und zwar für das gesamte Staatswesen, nicht nur für einzelne Bereiche. Und wenn du die anguckst, kriegst du so den Eindruck, dass die Bundesrepublik Deutschland überwiegend zufällig funktioniert. Aber nicht, weil das jemand so will. Was sie sich angeguckt haben, sind die Bereiche Gesetzgebung, Föderalismus, digitaler Staat und Verwaltung, Sicherheit und Migration, was interessanterweise getrennt ist, Wettbewerbsfähigkeit, Datenschutz, Klima und Energie, Soziales, Bildung und Prinzipien. Damit ist dann sowas gemeint wie Unsere Gesellschaft muss bereit sein, sich auf Veränderungen einzulassen. Die Politik muss sich als fähig erweisen zu Reformen. Also so, ne, so ein bisschen prinzipiellere Prinzipien. Also wie man so einem Staat, ein starker Staat begegnet Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen mit einem Vertrauensvorschuss. Ne, sowas halt. Und da könnte ich jetzt anfangen, aus diesen 30 Dingern zusammenzufassen und das runter zu erzählen. Aber das würde den Rahmen hundertfach sprengen. Also wir empfehlen, der Staat stärkt die Verknüpfung von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Konkret Bündelung der Verantwortung für Wissenschaft im Forschungsministerium. Stärkung der Selbstbestimmung, Dritt- und Projektmittel vereinfachen. Schulterschluss zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft. Solche Sachen. Also sie sind sehr detailliert, haben sich sehr viel Gedanken gemacht. Und ich habe mir wirklich, normalerweise überfliege ich solche Sachen immer nur, so lange Dokumente und durchsuche sie auf Stichworte und sowas. Ich habe aber gedacht, ich lese mir das jetzt durch. Weil das ist wieder so, wie ich anfangs sagte, vier alte Leute bilden sich ein, einen Durchblick zu haben und schreiben das jetzt mal auf. Und ich wollte es unbedingt bekritteln.
Ja.
Das wird mit Sicherheit, ist das jetzt wieder so ein neoliberales Shishi, was ihr hier...
Neoliberales U-Boot.
Genau, was ihr euch da irgendwie ausgedacht habt. Tatsächlich haben sie das sich nicht ausgedacht, sondern sie schreiben selbst, wir haben viele Monate mit rund 50 Expertinnen und Experten in 7 Arbeitsgruppen debattiert, wie sich unser Gemeinwesen modernisieren lässt. Und die haben sogar noch mehr Leute eingeladen. Anscheinend haben die sogar, wenn sie nicht wussten, wie man einen Nagel in die Wand schlägt, einen Tischler kommen lassen und gesagt, erklär das mal. Also so auf dem Niveau scheint das da abgelaufen zu sein.
Ja, krass. Sehr gut.
Und ich, natürlich, man kann immer Kritik üben, ja? Also gibt immer irgendwas, wo man Bauchschmerzen mit hat oder sowas. Aber ich schaff's nicht. Ich schaffe es nicht, das Ding zu kritisieren, was vielleicht auch daran liegt, dass sie wirklich am Anfang schon gesagt haben, das hier ist in das ist als ganzheitliches Ding zu verstehen. Mhm. Nehmt euch nicht einzelne Positionen raus und arbeitet euch daran ab, sondern fügt die alle zusammen, weil wir wollen, dass das Gemeinwesen funktioniert. Besonders schön. Nils Minkmar hat das Ding in der SZ, in der Süddeutschen Zeitung, besprochen. Ich hatte mich anfangs noch gefragt, wieso steht das im Kulturteil? Seid ihr doof? Aber vielleicht darf Nils nur im Kulturteil veröffentlichen oder so.
Ja, das ist ja vielleicht, also früher bei der FAZ war ja auch das Feuilleton der Teil, wo die besten politischen Diskussionen stattgefunden haben, unter Schirmacher damals. Und da war ja Minkmar auch dabei.
Stimmt, aber auch Minkmar. Ich zitiere ein bisschen aus dem Minkmar-Artikel, der ist relativ lang und sehr, sehr schön. Zwei ehemalige Bundesminister, nämlich Peer Steinbrück und Thomas de Maizière, der ehemalige Vorsitzende des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voskuhl und die Publizistin und Medienmanagerin Julia Läkel haben sich im Auftrag des Bundespräsidenten und unterstützt von der Hertie-Stiftung aufgemacht, die Lage der Dinge in Deutschland zu erkunden. Sie haben viele Monate lang mit 7 Arbeitsgruppen, 50 Expertinnen und Experten, vom Bürgermeister bis zur Schulleiterin war alles dabei. Die vier fungierten als Kummerkasten der Nation. Der vollständige Titel des jetzt erschienenen Zwischenberichts lautet Zwischenberichtsinitiative des Handelsministeriums. Aber treffend wäre auch die Überschrift J'accuse. Die Anklage. Denn was das Quartett an der Spitze der Reformkommission auf 70 Seiten zusammengetragen hat, liest sich wie die Enthüllung einer anhaltenden Selbstblockade der Bundesrepublik. So wie Emile Zola in seinem weltberühmten, dafür liebe ich Nils Minkmar, so wie Emile Zola in seinem weltberühmten Leitartikel vom 13. Januar 1898 mehr als nur ein antisemitisches Fehlurteil, sondern eine ganze politische Organisation zur Verschleierung der Wahrheit im Fall Dreyfus enttarnen konnte, so enthüllt die Kommission mehr als nur einen Katalog der Flops, sondern beschreibt im Detail die Organisation, die dazu führt. So wie unser Staat jetzt funktioniert, kann es nicht klappen. Es ist ein Text von schockierender Brisanz, eine Mischung aus Politkrimi und Luther'schen Thesen und in dieser Kombination dazu geeignet, zum deutschen Manifest dieses Frühjahrs zu werden. Kann man so sagen. Würde ich auch so sagen. Ja? Weil, außer das mit Solar, weil dazu bin ich zu dumm. Aber dafür haben wir ja dann Nils Minkmar. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, wie sehr sie im Bericht an sehr, sehr vielen Stellen auf Digitalisierung hinweisen. Wo ich gleichzeitig aber den Eindruck habe, dass wir hier mindestens ein Jahrzehnt zurückliegen, hinter allen anderen, hinterm Baltikum wahrscheinlich eher 30 Jahre. So dass alle Vorschläge, die Digitalisierung enthalten, aus dem Stand mir nicht umsetzbar erscheinen. Die Autoren schreiben, unsere Empfehlungen in diesem Zwischenbericht erscheinen vielleicht etwas technisch. Insgesamt zusammengesetzt ergeben sie ein Konzept, das große Kraft entfalten kann. Und dieses Technische und das Zusammenfügen macht es sehr schwierig, das so runterzubrechen, dass man das mal ebenso in so einem Podcast erzählen kann. Und normal sage ich immer, das kann man sich mal durchlesen am Wochenende, wenn schlechtes Wetter ist. Hier finde ich, das muss man sich durchlesen. Ja. Das muss man gelesen haben. Alleine schon, um eine Nummer abzugleichen mit dem, was die Politik gerade so diskutiert. Ja. Und was gerade vielleicht diskutiert werden sollte. Da ist nämlich eine sehr große Diskrepanz. Und außerdem, weil, da zitiere ich wieder Minkmar, das ganze Land ist voller Menschen, die genau wissen, was in ihrer Branche gut und was schlecht läuft, die sich aber kaum begegnen. Und wenn, dann tauschen sie sich nicht darüber aus. Und selbst wenn, so erfolgt keine Analyse im Ganzen und schon gar keine Korrektur, weil es keine Institution gab, die dazu in der Lage gewesen wäre, bis jetzt.
Das ist der perfekte Zeitpunkt, um meine Sendung, die ich gestern veröffentlicht habe, hier zu empfehlen, weil genau das Gleiche.
Ich hätte noch so ein schönes Minkmar-Zitat gehabt.
Genau das Gleiche ist ja passiert mit der Zukunftskommission Landwirtschaft, die vor 5 Jahren eingesetzt wurde oder gestartet wurde. Und wo sich ja auch Akteure aus den unterschiedlichsten Bereichen, die aber alle irgendwie von Landwirtschaft betroffen sind oder da arbeiten oder damit zu tun haben, WissenschaftlerInnen und Umweltverbände und Landwirte und alle, sich zusammengefunden haben. Über 100 Sitzungen hatten die, was daran lag, dass Corona-Pandemie war, alles remote gemacht wurde und dann wirklich die Leute auch einfacher teilnehmen konnten daran. Und das Ergebnis, dieser Abschlussbericht, der ein Jahr später entstanden ist, ist halt genau das auch, wenn du das heute liest, diese Leitplanken, die entworfen haben für die Landwirtschaft, ist halt, du kannst es einfach nehmen, kannst sagen, so und so machen wir jetzt Politik. Wir gucken jetzt, wie wir das gestalten müssen, damit wir diese Leitplanken einhalten können. Und das ist einfach vergessen worden.
Das ist nicht vergessen worden. McDonald's hat einfach mehr Parteispenden bezahlt.
Es ist wirklich unglaublich. Aber es zeigt, also als ich dann mit den beiden, es gibt so 2 Buchautoren, die haben das für ein Buch ja nochmal rekapituliert, was da eigentlich für ein Wunder passiert ist. Ja, für eine Sternstunde der politischen Diskussion sozusagen. Es geht halt. Das fand ich halt auch das Schöne daran. Es geht. Man kann die Leute zusammensetzen. Sie finden Lösungen. Es muss nicht immer ein Gegeneinander und dieses krasse Spalten und Polarisieren und einander anschreien und mit Traktoren auffahren und Leute erpressen sein, sondern man kann sich hinsetzen und Lösungen finden, mit denen alle leben können. Das geht.
Ja, aber das kannst du halt nicht mit den Unionsparteien. Das geht halt nicht.
Doch, gestartet von Angela Merkel und Julia Klöckner.
Julia Klöckner?
Ja, die ist verantwortlich dafür.
Okay, die ist verantwortlich gemacht worden, aber aus ihr selbst heraus kommt sowas nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich halte die für intellektuell nicht so weit ausgestattet, dass die sowas wuppen kann.
Gut, ich meine, die These von Rainer Münch und Ludger Schulze-Pahls war, dass sie gedacht hat, naja, ich gründe einen Arbeitskreis und dann legen die irgendwas vor und dann kann ich das Thema wieder ignorieren. Ja, das stimmt schon.
Hat sie ja.
Genau. Nee, das ist nicht ihre Schuld, weil 2021, als das Ding vorgelegt wurde, also der Abschlussbericht, waren halt Bundestagswahlen. Und dann kam die nächste Regierung. Dass die nächste Regierung, das finde ich sehr, ist auch in dem Gespräch nochmal drin, dass die nächste Regierung den Ball gar nicht aufgefangen hat. Überhaupt nicht gesagt, dass wir schreiben das jetzt irgendwie in unseren Koalitionsvertrag oder irgendwas.
Ja gut,
das liegt daran, dass Angela Merkel als Wissenschaftlerin, aber auch eine vom Land, die halt im Austausch auch mal mit Leuten ist, die auf dem Land leben, die hat das zu ihrer Herzenssache gemacht und hat gesagt, das ist mir wichtig und wir wollen das wirklich vorangehen und. Und Olaf Scholz, es gab wohl dann auch ein Treffen mit Olaf Scholz, dem scheint das Thema einfach egal zu sein und deswegen hat das die letzten fast 4 Jahre dann nicht mehr stattgefunden. Krass, ne? Cem Özdemir wäre wohl auch offen gewesen dafür, aber nicht in dieser Konstellation.
Aber hättest du es mit so einer mit SPD und FDP, da brauchst du gar nicht erst auf den Tisch zu legen. Nee. Streichen die da sowieso weg. Mal gucken, was im nächsten Bundestag passiert. Mal gucken, was Frau Klöckner da so für eine gute Idee hat.
Sie könnte den Ball wieder in die Hand nehmen und sagen, gut, und jetzt machen wir hier weiter.
Ja gut, dazu müsste sie dann Dingsbumsministerin werden, ne? Was auch immer es für Ministerien geben wird dann. Aber mal gucken. Ich habe noch einen Minkmar, den fand ich gut. Das Land, das der Zwischenbericht beschreibt, jetzt wird er wieder Nils Minkmar. Das Land, das der Zwischenbericht beschreibt, gleicht dem Alten Reich, das mit Napoleon unterging. Unzählige Fürstentümer, eine behäbige Sozialstruktur, unübersichtliche Binnengrenzen und unendlich viele Sonderregelungen und Ausnahmebestimmungen. Diese kulturelle Behäbigkeit, dieser Wunsch nach einer permanenten Gegenwart, gehören zur tiefen Geschichte, die sich die Bundesrepublik nach dem Fall der Mauer erzählt hat. Der Status des ganzen Landes im öffentlichen, beruflichen und privaten lautete eben: bitte nicht stören.
Ja,
Super.
Das ist ein schöner Satz, ja. Bitte nicht stören. Das ist sehr deutsch, ja. Wir bleiben bei der Wissenschaft. Am 11.03.2020, vor 5 Jahren, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 zur Pandemie erklärt. Das wollte ich aufgreifen, um diese Woche mal wieder über das Virus zu sprechen. Aber dann geisterte vor allem ein Thema überall herum, nämlich der BND, der Bundesnachrichtendienst, hätte ja schon vor Jahren, also quasi vor Jahrzehnten, ja, gesagt, dass das Virus vermutlich aus einem Labor in Wuhan stammen würde, also in China. Und naja, ich war dann mal wieder so ein bisschen unterwältigt von der Art und Weise, wie unsere Hauptmedien mit dieser Recherche, die von der Zeit übrigens stammte, umgegangen sind und möchte deswegen besonders positiv hervorheben, dass der Podcast Der Tag vom Deutschlandfunk hier explizit nicht mit gemeint ist. Sie haben es anders gemacht. Die haben ihren Wissenschaftsreporter in die Sendung geholt und haben gesagt, hey, du beschäftigst dich seit 5 Jahren mit dem Thema Corona. Wie siehst du das denn? Was sagst du denn dazu? Und der hat dann einfach mal wissenschaftliche Substanz in diese ganze Empörung. Und wir haben es doch immer gesagt. Und also man muss ja auch wirklich verstehen, dass um diese Labortheorie ranken halt echt ein riesiger bunter Strauß an Verschwörungstheorien. Und die haben sich jetzt natürlich, die haben jetzt natürlich richtig Oberwasser gehabt diese Woche. So, und der hat dann einfach mal dargelegt, was spricht eigentlich für die Labortheorie und was spricht dagegen. Christian Drosten hat das auch schon in mehreren Interviews so gemacht. Und man kann ganz klar sagen, für diese Labortheorie sprechen vor allem 2 Dinge. A, dass es in Wuhan losging und genau dort zufälligerweise ein Labor an Coronaviren geforscht hat und das wohl auch unter nicht ganz so tollen Bedingungen, wie man sich das wünscht. Ja, also nicht so wie.
Du meinst unter Sicherheitsbedingungen?
Ja, so. Genau. Ja. So, und ich glaube, das ist auch das, worauf so diese BND-Einschätzung beruht. Die waren wohl vor Ort, haben das irgendwie gesehen, was da so, wie das da so gemacht wird und haben sich gedacht, nee, also ist ja kein Wunder, dass das hier aus diesem Labor rausgekommen ist, sozusagen. Es gibt aber keine Beweise dafür. Und das andere Indiz, wie man dann dazu sagen muss, ist, dass die chinesische Regierung eben komplett intransparent ist und niemandem erlaubt, diese Sache einfach mal zu klären. So.
Ja.
Das sind die beiden Gründe, die für die Labortheorie sprechen. Dagegen spricht aber, dass, und das ist, da gibt es Studien zu, und das sind sich eigentlich auch, das ist ein wissenschaftlicher Konsens in der ganzen Welt, dass die Übertragung von, ich glaube, Marderhunde waren es, auf den Menschen als wahrscheinlicher gilt, weil man sagt so, ja, wenn ich mir das Coronavirus anschaue, das den Menschen dann befallen hat und wenn ich mir das Coronavirus der Marderhunde anschaue, dann haben die offensichtlich einen, keine Ahnung, was genau da die Marker sind. Christian Drosten hat das mal erklärt, habe ich mir nicht gemerkt, es ist das ins eine Ohr rein, ins andere wieder raus, aber wir können das sehen, dass die gemeinsamen Ursprung haben und deswegen halten wir es für wahrscheinlicher, dass es nicht aus dem Labor kommt, sondern eben von Tier auf den Mensch übertragen ist. So. Wir wissen es aber nicht. Wir sind nach diesem Zeitartikel kein bisschen schlauer. Und was auch natürlich bezeichnend ist, sind dann so, ja, Angela Merkel hat das gewusst. Die hat es gewusst und uns verschwiegen. So. Ja, also alle lieben natürlich jetzt dann auch auf der Politik rumzuhacken. Ich denke so, na, vielleicht hat Angela Merkel auch gedacht, nee, also mir als Wissenschaftlerin scheint das jetzt nicht so plausibel.
Mhm.
Kann ja sein, sie ist ja Wissenschaftlerin. Und ja.
Das Problem ist halt, ich also in meiner Erinnerung, ist natürlich auch schwierig, aber in meiner Erinnerung hat überhaupt niemand eine offizielle Position zum Ursprung dieses Virus formuliert, oder? Gibt es irgendwie eine offizielle Verlautbarung seitens der Regierung, der Regierungen?
Nein.
Woher das Ding kommt? Das ist doch die ganze Zeit.
Die Geheimdienste, die irgendwelche Einschätzungen.
Sind es ja die ganze Zeit auch nur Spekulationen?
Ja.
Die wir da hören und lesen und sehen. Von daher, ich fand das auch irgendwie so eine seltsame, also aus journalistischer Perspektive verstehe ich, dass sie das veröffentlicht haben, dass sie das recherchiert haben, weil das natürlich, die haben da irgendwelche Erkenntnisse und handeln nicht danach oder verschweigen sie sogar, ist natürlich ein Thema. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich schlauer geworden bin dadurch.
Ja, nee. Man weiß eigentlich einfach immer noch nicht, ist es jetzt so oder ist es nicht so? Genau. Aber natürlich diejenigen, die vorher schon ganz genau wussten, dass es ein Labor aus dem Labor kommt, aus einem chinesischen Labor, die fühlen sich jetzt bestätigt. Und das ist die eigentliche Katastrophe an den Grenzen.
Ja, das stimmt.
Weil der BND sagt es ja auch. Und Angela Merkel hat es uns verschwiegen.
Genau, Angela Merkel, genau. Und das, darum wissen wir ja auch, dass es stimmen muss, sonst hätte Merkel es ja zugegeben, weil ja, das sind ja so komische Zirkelschlüsse, die da machen, ja.
Aber eigentlich, also bevor die Zeit diesen ganzen Wirbel da verursacht hat, wollte ich über was anderes sprechen, nämlich, dass für mich eine Sache geblieben ist. Und zwar, dass ich meinen Glauben an die Menschheit verloren habe. Und wenn ich über Aufarbeitung sprechen wollen würde, was ja auch immer wieder, ne, wir müssen es aufarbeiten, was über passiert ist, dann will ich deswegen darüber sprechen. Ja, dann will ich darüber sprechen, wie eigentlich rechtes, teilweise faschistisches, verschwörungstheoretisches Gedankengut in die Mitte der Gesellschaft gekommen ist während dieser Pandemie. Und das wiederum greift Laura Spinney im Guardian ganz schön auf diese Woche. Die ist Wissenschaftsjournalistin auch und die hat ein Buch über die spanische Grippe geschrieben. Und sie fasst das nochmal ganz schön zusammen. Sie sagt so, ey, also wenn man jetzt mal aus der Vogelperspektive drauf schaut, dann ist alles wirklich glimpflich gelaufen. Wir hatten so verdammt schnell mRNA-Impfstoffe. Wir haben Millionen Tote damit verhindern können. Das ist eigentlich totaler Wahnsinn. Und was für ein Glück. Es hat gereicht oder geholfen, Masken aufzusetzen, ja, gegen die Verbreitung. Super cool. Ich meine, ich trage bis heute im ÖPNV Masken. Also wir sind so glimpflich davongekommen. Und der einzige Grund ist Wissenschaft.
Ja.
Und die Wissenschaft hat uns echt gut beraten. Und wie danken wir es der Wissenschaft? Ah, ja, cool. Wissenschaftsfeindlichkeit ist weltweit so groß wie noch nie. So, ja, oder wie lange nicht. Sagen wir lange nicht. Vielleicht Kopernikus hat es, glaube ich, auch recht schwer. Aber es wird ja gerade auch zu einem Standbein der Politik in den USA. Ja, also wir erleben gerade die Rückkehr der Masern, weil die Wissenschaftsfeindlichkeit so groß ist. Und wir haben ja auch...
Ja. Wir haben das ja auch, also das ist ja jetzt, das macht ja auch vom Deutschen Bundestag nicht Halt.
Nee.
Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie, dass man da überhaupt auf die USA gucken müsste. Also da kann man im Deutschen Bundestag gucken. Weil natürlich wir uns auch in Verhältnisse hineinbewegen, also globale Verhältnisse hineinbewegen, die wissenschaftlich sehr gut beschreibbar sind. Und in dem Moment, wo du sowas wie den Klimawandel wissenschaftlich gut beschreibst, lieferst du ja notwendigerweise auch schon beinahe eine Lösungsmöglichkeit für dieses Problem mit. Und das wollen die halt alle nicht hören, weil das ihren Ideologien entgegenläuft. Mhm. Darum versuchen sie ja, das Klimaproblem zu einer Ideologie zu stilisieren.
Ja.
Das auch ist ja das. Ein grünes Thema. Nein, das ist kein grünes Thema, das ist ein Thema der Menschheit. Und wer das nicht anerkennt, erkennt die Wissenschaft nicht an.
Ja. Und dann noch so ein Ding, was ich auch gerne aufarbeiten würde, wo ich auch nicht so drüber weg bin, ist so diese Debatten, die, naja, für mich schon Richtung Eugenik gegangen sind, wo es ja immer hieß, ja, wenn Leute sterben, ja, dann werden sie halt vorbelastet. Also so, ne, ist ja kein Problem. Schlecht. Dass sie, genau, die, wären sie kerngesund gewesen, dann wären sie ja wohl nicht gestorben, was so viel heißt
wären
wie also.
Wären sie Teil des gesunden Volkskörpers, ja, hätte er sie nicht entfernen müssen, ja.
Das heißt, also auf die Kranken können wir ja ganz gut verzichten und ja. In Hinblick auf die alten Leute war das ja Politik in Schweden. Also das wurde ja in den ersten Wochen und Monaten so gemacht. Haben wir das eigentlich aufgearbeitet?
Müssen wir das aufarbeiten? Also was erwartest du von der Aufarbeitung? Weil du weißt es, ich weiß es. Wer halbwegs über Geistes- und Herzensbildung verfügt, weiß es. Was nutzt es da jetzt? Also wie würde eine Aufarbeitung aussehen?
Genau, das ist so die Frage, ne? Natürlich nicht so, wie AfD und BSW das gerne hätten, sondern ich finde...
Da geht es ja darum, Schuldige zu benennen. So,
wer ist schuld daran, dass die Schulen zu waren? Sowas,
ja,
ne?
Wer ist
ja das
schuld
Niveau
an allem? Ne? Und darum funktioniert das mit diesem BND-Bericht ja auch so gut.
Ja, ja.
Da kann man dann auch, ne? Da die ist ein einzelner ist Schuldiger. Weil diese ganzen Spinner, die raffen halt nicht. Und das ist da und darum kommen, darum brauchen die das ja auch. Was du eben sagtest, wie gut wir das gewuppt haben, wie schnell wir das gewuppt haben, wie letztendlich mit was für einfachen Mitteln wir das gewuppt haben. Das geht in diese kleinen Gehirne von diesen Leuten überhaupt nicht rein. Darum brauchen die ja diese strukturellen Vereinfachungen. Nee, einer hat das so gewollt und darum ist das so gemacht worden. Und das ist immer wieder dasselbe. Ja.
Ja. Was ich davon will, von Aufarbeitung, ist, dass wir nicht wieder so in die nächste Pandemie reinschlittern wie in die letzte. Also, dass es vielleicht sogar noch ein bisschen besser laufen könnte und wir besser vorbereitet sind. Was aber passiert, ist eben das Gegenteil. Also, ich sehe, dass das Gegenteil passiert.
So?
Ja, durch diese Wissenschaftsfeindlichkeit und dass das wirklich sich nicht durch die Politik, also außer in den USA, da ist es halt ja wirklich auch Politik jetzt, sondern in der Gesellschaft immer weiter ausbreitet, siehst du ja daran, wie sich Masern ausbreiten, finde ich ein ganz einfaches Indiz. Auch in Europa.
Ja, stimmt, ist was dran. Ja, ja, ja. Ja. Ja, eigentlich müsste man, ja, eine Aufarbeitung müsste dann so aussehen, dass wir
aufklären.
Handlungsempfehlungen für zukünftige Ereignisse uns erarbeiten. Mhm. Nee, nicht Handlungsempfehlungen, sondern Handlungsrichtlinien. Weil was ist zu tun, wenn, dann machen wir das. Aber dann kommen die Spacken ja schon wieder aus der Ecke. Da!
Ich habe das Grundgesetz entdeckt.
Bei der Corona-Plandemie haben sie es vorbereitet und jetzt hier ist das Papier, wie sie uns alle unterjochen wollen. Mhm. Und dazu werden sie früher oder später ein neues Virus auf die Menschheit loslassen. Mhm. Das ist so geil, wie die ganzen Bescheuerten so denken. Ich finde das immer so klasse, wie dann immer noch, also das ist, es gibt ja so eine Fraktion, die sagt, da sind Verschwörungstheoretiker, die muss man irgendwie zurückholen. Und ich denke immer, nee, die haben sie nicht alle. Lass sie zurück. Das ist so schwachsinnig, was die sich alles ausdenken. Auch jetzt diese Begründungen, warum wir ja 2020 schon recht hatten. Es ist ja so, ne? Was du da eben auch beschrieben hast. Wir haben es ja schon immer gewusst. Das ist halt genau so ein Schwachsinn. Das ist in sich nicht schlüssig, das ist nach außen nicht schlüssig, das ist alles Schwachsinn. Ich habe auch überhaupt keine Lust mehr, mich mit diesen Leuten da rumzukaspern irgendwie.
Das Problem ist, wir müssen...
Dein Quatsch, mir egal, hau ab.
Wir müssen die Mitte der Gesellschaft gegen diesen Schwachsinn immunisiert bekommen. Das sehe ich wirklich als Aufgabe. Doch.
In der Mitte der Gesellschaft steht ein Tisch. Und da setzen sich alle Ränder der Gesellschaft dran und kommen zu einem Kompromiss. Die Mitte der Gesellschaft gibt es nicht. Das ist was die CDU sich erfunden hat, damit sie niemals in den letzten 70 Jahren von sich aus sagen mussten, wofür sie eigentlich stehen. Die CDU hat gesagt, wir sind die Mitte der Gesellschaft und das erkennt man daran, dass es da einen linken Rand gibt und da einen rechten Rand und beides sind wir nicht, also sind wir die Mitte notwendigerweise. Äquidistanztheorie, glaube ich, nannte man das. Die Mitte der Gesellschaft ist ein Mythos, den gibt es nicht. Das ist super eingesickert in die Gehirne von Journalisten, in der Bürgerinnen und Bürger, der restlichen PolitikerInnen. Das ist aber Quatsch, die Mitte der Gesellschaft. Und wenn, dann sind wir die Mitte der Gesellschaft und wir sind schon im Boot. Problem gelöst. Ich weiß, ich mache es mir da sehr einfach, aber ich habe vor vielen, vielen Jahren schon gelernt, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, mit Fundamentalisten zu diskutieren. Und Verschwörungstheoretiker sind Fundamentalisten, mit denen diskutiere ich, lache ich aus.
Aber das Problem ist doch trotzdem, dass es auch ein Virus ist. Und das finde ich...
Ein Mind-Virus.
Ja. Genau, the woke Mind-Virus ist einfach das Gegenteil von woke. Ich weiß nicht, genau. Wie das heißt.
Weiß ich auch nicht. Faschistoid?
Ja, das kommt.
Das Gegenteil von Wokeness ist Faschismus, oder? Ich überlege gerade.
Ja. Naja,
was ist es denn? Wokeness, was ist das, wenn wir versuchen, das zu definieren, dann kommen wir, glaube ich, dahin, dass wir sagen, das ist Anstand und zwar nicht nur Anstand in der unmittelbaren 1-zu-1-Kommunikation, sondern so viel Anstand, dass man auf die Benachteiligung fremder Personen erstens aufmerksam wird, zweitens auch Rücksicht nimmt.
Also es kommt ja aus der Black Lives Matter Bewegung, dieses Stay Woke, und heißt so viel wie bleibt wachsam, also... Mhm. Auch passt aufeinander auf, schon, aber ja.
Und was ist denn, wie nennt man denn eine Gesellschaftsordnung oder eine politische Haltung, die...
Bullshit.
Nee, das ist es ja nicht. Ne? Das ist ja nicht Bullshitting. Also was die Leute, die sich dem Kampf gegen Wokeness verschrieben haben, was die ja eigentlich wollen, ist eine stark hierarchisierte Gesellschaft, in der die Schwachen die Schnauze halten und hinnehmen, was immer man auf sie kübelt, wenn man der Stärkere ist. Ist das Faschismus? Das ist nicht Faschismus, ne? Konservatismus ist das.
Ja, es ist Monarchie. Eigentlich ist es eine Monarchie.
Ich habe eine gute Nachricht oder zumindest eine einigermaßen gute Nachricht für die nächste Diskussion mit den nächsten Spinnern. Es geht um Wärmepumpen.
Mm.
Es gibt so eine gemeinnützige Beratungsgesellschaft, die heißen CO2 Online. Die haben sich unter anderem Endabrechnungen aus der Datenbank des, Achtung, Baukosteninformationszentrums Deutscher Architektenkammern angeguckt und noch ein paar andere Sachen auch beim Handwerk nachgefragt, was kostet eine Wärmepumpe einzubauen und so weiter und so fort, und haben ausgerechnet, was Betriebskosten und Anschaffungskosten einer Wärmepumpe durchschnittlich ausmachen hier bei uns. Interessant ist, dass sie es mit der Gasheizung verglichen haben. Und sie haben geguckt, wie hoch sind die Betriebskosten über die nächsten 20 Jahre, mhm, und sehen, dass die Gasheizung etwas über 70.000 Euro kostet und die moderne Luftwärmepumpe knapp 30. Also eine Wärmepumpe kostet über 20 Jahre weniger als die Hälfte der Betriebskosten einer Gasheizung. Mhm. Jetzt kommt's. Das Problem ist ja, dass Wärmepumpen so wahnsinnig teuer sind. Ne? 30.000, 40.000 Euro. Ne? Und Gasheizung sind ja viel billiger. Nun ja, da kommt jetzt das Baukosteninformationszentrum ins Spiel. Im Durchschnitt, wichtig, im Durchschnitt kostet eine Wärmepumpe knapp 17.000 Euro. Da kommen staatliche Förderungen drauf, sodass du im Durchschnitt 8.500 Euro bezahlst. Eine Gasheizung kostet knapp 7. So. Eine Wärmepumpe zu kaufen ist also 1.500 Euro teurer als eine Gasheizung zu kaufen. Die nächsten 20 Jahre ist die Wärmepumpe im Betrieb nur halb so teuer. Natürlich aktuelle fossile Energiepreise vorausgesetzt, klar. Also 1.500 teurer im Einkauf, 50% günstiger im Betrieb über die nächsten 20 Jahre. Du machst dich unabhängig von Schurkenstaaten wie Russland, Saudi-Arabien oder den USA. Und als Beifang, ja, obendrauf, tust du auch noch was Gutes fürs Klima.
Tja.
Und ich habe immer noch kein Haus, in das ich sowas einbauen könnte, lassen könnte, weil ich es so geil finde. Also, falls irgendjemand ein Haus übrig hat, immer her damit. Ich zahle auch den symbolischen Preis von 1 Euro.
Sehr schön.
Weil mehr haben wir gerade nicht für Häuser über. Das geht gerade nicht.
Wir schauen nochmal mit Scham über den Tellerrand. Und zwar ist Rodrigo Duterte mal wieder bei uns in der Wochendämmerung. Lange, lange ist es her.
Ja, da waren wir noch closed, ne? Da waren wir noch bei Audible hinter der Bezahlschranke, als Duterte unser.
Aber der ging auch noch mit raus, glaube ich, oder?
Unser Running Gag.
Ich kann mich nicht erinnern. Jedenfalls gab es hier quasi eine wöchentliche Rubrik über Rodrigo Duterte, den ehemaligen Präsidenten der Philippinen. Und gegen den gab es einen internationalen Haftbefehl und der wurde jetzt auch diese Woche festgenommen. Und was das zu bedeuten hat und welche Folgen das vielleicht für ihn hat, das erzählt uns jetzt die Scham.
Ja, ich erinnere mich genau, ich wache auf, scrolle verschlafen durch Instagram und sehe die Schlagzeile, Duterte wurde festgenommen. Mein erster Gedanke natürlich, oh mein Gott, endlich, die Gerechtigkeit hat ihn eingeholt. Endlich muss er sich verantworten für die tausenden Menschen, die sein Regime auf brutale Weise ausgelöscht hat. Aber dann, je mehr ich dazu lese, desto mehr macht sich so ein bisschen auch die Ernüchterung bei mir breit, weil was nach einem historischen Moment der Rechenschaft, der Gerechtigkeit aussieht, hat in Wirklichkeit viel weniger damit zu tun und viel mehr mit einem schmutzigen politischen Machtspiel. Aber ja, ich merke gerade, ich bin ein bisschen zu schnell. Also, Dienstag wurde er festgenommen. Falls ihr den Namen noch nicht gehört habt, Duterte war von 2016 bis 2022 Präsident der Philippinen und vor allem für eins bekannt, nämlich seinen brutalen, ja, sogenannten Krieg gegen die Drogen. Jetzt soll ihm wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Prozess gemacht werden. Die internationale Justiz, der internationale Strafgerichtshof sozusagen, will ihn für mindestens 43 Morde verantwortlich machen, die zwischen 2011 und 2019 verübt wurden. Tatsächlich geht es aber um viel mehr. Schätzungen zufolge wurden in seiner Amtszeit bis zu 30.000 Menschen von der Polizei oder eben Todesschwadronen getötet. Die Polizei offiziell sagt, es sind ungefähr 6.000 gewesen. Also die Zahlen, die variieren eben sehr, sehr stark. Offiziell sollte dieser sogenannte Krieg natürlich der Bekämpfung von Drogenkriminalität dienen. In Wirklichkeit wurden aber auch Unschuldige erschossen, also Menschen ohne Gerichtsverfahren hingerichtet, ganze Stadtteile terrorisiert. Duterte hat sich von all dem nie distanziert. Im Gegenteil, er hat die Gewalt sogar gefeiert, politische Gegner verhaften lassen, sich öffentlich mit der Presse angelegt. Er war ein sehr kontroverser Präsident. Er hat auch den Papst mal als Hurensohn bezeichnet. Und das in einem Land, wo die meisten katholisch sind. Und jetzt stellt sich die Frage, warum wird er gerade jetzt verhaftet? Hier kommt die eigentliche Geschichte. Duterte wurde nicht geschnappt, weil die Philippinen jetzt plötzlich beschlossen haben, sich für Menschenrechte einzusetzen. Nein, der Grund liegt eigentlich in diesem schmutzigen politischen Machtkampf zwischen zwei Familien, nämlich zwei der einflussreichsten Familien des Landes, den Dutertes und den Marcos. Wer sind diese Familien? Es ist einmal die Familie des jetzigen Präsidenten und die Familie des vorherigen Präsidenten. Duterte war der harte, so Law-and-Order-Präsident, der eben versprochen hatte, mit Drogenkriminalität aufzuräumen. Seine Familie hat in Mindanao, das ist eine Region im Süden des Landes, großen Einfluss. Und die Marcos-Familie ist ein anderer politischer Clan sozusagen. Der heutige Präsident Ferdinand Marcos Jr. ist der Sohn von Ferdinand Marcos Sr. Das ist der ehemalige Diktator des Landes, der in den 80ern gestürzt wurde im Zuge einer demokratischen Revolution, nachdem er das Land jahrzehntelang ausgeplündert hatte. So, bis vor kurzem waren diese beiden Familien verbündet. Sie haben sich so ein bisschen als zusammengetan und gesagt, wir sind Gegner dieser liberalen PolitikerInnen und so. Duterte hat den Marcos geholfen, wieder an die Macht zu kommen. Also er ließ 2016 den alten Diktator sogar mit allen Ehren auf dem Heldenfriedhof beisetzen und hat auch das Narrativ verbreitet, nur mit Hilfe mit Social Media, mit Hilfe seines Einflusses auf die Justiz, eben dass Marcos Senior ein starker Anführer war und eben nicht der korrupte Tyrann, der er eigentlich gewesen ist. Und dann 2022, vor 3 Jahren, dann hat dann der Sohn vom ehemaligen Diktator, Marcos Jr. und Dutertes Tochter, Sarah, dann kandidiert. Nämlich Marcos Jr. als Präsident und Dutertes Tochter, Sarah, als Vizepräsidentin. Es war eine Allianz der Bequemlichkeit. Duterte konnte weiterhin Einfluss nehmen und Marcos Jr. eben hat von Dutertes Beliebtheit profitiert. So, dann kam der Bruch. Dann begannen die Dutertes, sich von Marcos Jr. zu distanzieren. Duterte wollte wieder mehr Kontrolle haben, vor allem über seine Heimatregion Mindanao. Marcos Jr. dagegen wollte sich von Dutertes Einfluss lösen. Die Lage eskalierte. Dutertes Tochter Sarah hat eine indirekte Morddrohung gegen den Präsidenten ausgesprochen. Das war letzten November. Gegen sie läuft mittlerweile ein Amtsenthebungsverfahren. Und dann passierte das Entscheidende. Denn plötzlich war Duterte nicht mehr unantastbar. Marcos Jr. hatte sich jahrelang geweigert, mit dem Internationalen Strafgerichtshof zusammenzuarbeiten. Die Philippinen waren 2019 offiziell sogar aus dem Internationalen Strafgerichtshof ausgetreten. Es war ein Schritt, den Duterte selbst angeordnet hatte, um sich natürlich vor der Strafverfolgung zu schützen. Dennoch konnte der Internationale Strafgerichtshof weiterhin über Verbrechen bis zu diesem Zeitpunkt ermitteln. Bis vor kurzem hatte Marcos Jr. sich strikt geweigert, mit den Ermittlern des Gerichts zu kooperieren. Doch nun änderte sich die Lage schlagartig. Innerhalb weniger Tage nach der Ausstellung seines Haftbefehles wurde Duterte auch festgenommen. Warum? Weil Marcos Jr. die Gelegenheit genutzt hat, einen gefährlichen politischen Rivalen loszuwerden. Und es sind Wahlen bald. Die Verhaftung also ist nicht unbedingt ein Zeichen für echte juristische Aufarbeitung. Sie ist auf jeden Fall ein Schachzug in einem politischen Machtkampf. Der Internationale Strafgerichtshof, wir erinnern uns, der kann auch nur dann handeln, wenn ein Land nicht willens oder nicht in der Lage ist, selbst für Gerechtigkeit zu sorgen. Aber auf den Philippinen gab es ja bereits schon erste Ansätze, Dutertes Verbrechen aufzuarbeiten. Trotzdem hat sich Marcos Jr. Für eine schnelle Lösung entschieden und das bringt uns natürlich zu einer sehr großen Frage, hat sich denn der Strafgerichtshof von ihm instrumentalisieren lassen? Was passiert jetzt? Ich glaube gerade jetzt, wo ich das hier aufnehme, Duterte wird zum ersten Mal vor dem Strafgerichtshof in Den Haag erscheinen. Ob das jetzt wirklich bedeutet, dass Gerechtigkeit auf die Philippinen zurückkehrt, ich weiß es nicht. Ich glaube, das bleibt fraglich, denn auch unter Marcos Jr. gibt es weiterhin einen sogenannten Krieg gegen die Drohnen. Nur eben sehr viel leiser und mit relativ weniger Opfern.
Marcos auch so.
Oh. Ja, es ist wirklich, die Philippinen sind wie in so einer Serie, finde ich.
Wahrscheinlich gibt es sogar eine passende Serie, also würde mich nicht wundern.
Stimmt.
Ich finde es halt immer so schade, aber das scheint wirklich der Lauf der Welt zu sein, dass so Länder dann auch nie wirklich zur Ruhe kommen. Mm. Ganz im Gegenteil, alle anderen Länder kommen jetzt zur Unruhe.
Ja.
Und es ist so hirnrissig, weil das kann ja, das kann ja selbst, also was wir hier so für Wahlergebnisse, für Koalitionen sehen, das kann ja selbst, das kann ja nicht im Interesse selbst des krassesten CDU-Wählers sein, was alles so passiert. Und trotzdem wählen die diese Parteien, diese Leute. Mm. Und ich, ja gut, natürlich kann ich mir erklären, woher das kommt. Also die meisten, das ist halt politische Bildung. Ich glaube, dass die meisten gar nicht wissen, was sie wählen, wenn sie wählen. Sondern irgendwas, was sich sinnvoll
gut anfühlt.
Ja, ja. Na, nicht mal gut, sondern sinnvoll. Also, und wenn dann natürlich, klar, wenn du sowieso Probleme mit Leuten hast, die nicht deine Hautfarbe haben, findest du es natürlich geil, wenn eine CDU oder irgendeine Partei sich da hinstellt und sagt, wir werden was gegen Leute unternehmen, die nicht deine Hautfarbe haben. Und sei es, dass wir ihnen das Leben so schwer wie möglich machen. Aber das löst natürlich keines deiner Probleme, weil das Problem, das du mit der anderen Hautfarbe hast, das ist, da helfen dir Therapeuten bei. Aber nicht die Politik. Naja.
Ich habe eine gute Nachricht auch noch. Und zwar, die gute Nachricht lautet, und ich muss hier nochmal auf diese Maischberger-Sendung zurückkommen, weil da war auch Uli Hoeneß zugeschaltet, um Politik zu kommentieren.
Der Wurstkönig, der soll Wurst kommentieren, aber nicht Politik.
Und der hat dann unwidersprochen gesagt,
unglaublich,
die Regierung der letzten 3 oder fast 4 Jahre hätte ja nichts auf die Reihe gebracht.
Ja, Herr Hoeneß.
Und ich möchte kurz als gute Nachricht dagegenhalten. Deutschland hat im vergangenen Jahr laut Umweltbundesamt sein Klimaziel erreicht. Und zwar, weil wir wirklich vor allem in der Energiewirtschaft, also wenn es um den Ausbau der erneuerbaren Energien so krasse Fortschritte gemacht haben unter der letzten Regierung, vor allem verdanken wir das einem Ministerium, nämlich dem von Robert Habeck, dass dieser Sektor es geschafft hat, die ganze Republik sozusagen mitzunehmen. Und auf die Art und Weise haben wir unser Klimaziel erreicht. Es gibt natürlich Wermutstropfen, so, ne? Also Verkehr und Gebäude, das wissen wir, haben als Sektoren ihre Klimaziele nicht erreicht. Und hinken hinterher. Und das, wenn wir da nicht auf die Füße kommen und das in den beiden Sektoren nicht besser wird, dann wird es auch teuer, vor allem. Also weil wir dann
Ehrlich gesagt komme ich nicht darüber hinweg, warum ist da Ulrich Hoeneß eingeladen worden?
Ja, weiß ich auch nicht.
Wer ist der Mann? Also der ist ja okay, der ist ein verurteilter Steuerhinterzieher, Präsident, glaube ich, von Bayern München und hat eine Wurstfabrik. Warum wird Uli Hoeneß, was qualifiziert den Mann, das Wort zu ergreifen? Da komme ich nicht mit klar.
Es ist ja auch außerdem das dritte Mal, dass ich aus der Maischberger Sendung zitiere und die anderen Beiträge und auch die Diskussion, da saß auch Melanie Ammann, da saß eben auch Theo Kroll, da war Joschka Fischer, okay, da war auch Michael Kretschmer aus Sachsen, der auch ziemlich viel Mist erzählen durfte. Aber es ist nicht alles schlecht gewesen in dieser Sendung. Aber ja, man wundert sich.
Theo Kroll kann seine Sachen in anderen Sendungen verbreiten. Fischer hat alle, die da sitzen, haben andere Kanäle. Nur Uli Hoeneß nicht. Weil wer zum Teufel ist Uli Hoeneß und was hat Uli Hoeneß mir mitzuteilen, was ich mir nicht selber ausdenken kann? Ja, okay, vielleicht könnte ich mir Tipps zur Steuerhinterziehung bei gleichzeitigem Betrieb einer Wurstfabrik überlegen. Ich bin wirklich, das macht mich zunehmend wütend, wie du sicherlich merkst.
Ja, ich war auch irritiert, sehr. Und das ist nett gesagt.
Aber dann Phoenix abschaffen, wo sowas wie sicherheitshalber ausgestrahlt wird, weißt du, wo du wirklich sinnvolle Informationen rauskriegst, wo auch garantiert nicht Uli Hoeneß irgendeine Wurst erzählen darf.
Ja, wenn man das nebeneinander hält, ich finde sowieso die Diskussionsrunden auf Phoenix so viel besser.
Ja, natürlich.
Aber es geht halt auch nicht um Quote und jetzt wird es halt deswegen auch abgeschaltet.
Genau.
Das ist halt, naja, kommen wir zum Limerick der Woche. Und letzte Woche hatten wir ja gesprochen darüber, dass die Schokolade so viel teurer werden wird. Also sie ist schon teurer geworden im vergangenen Jahr, aber sie wird noch teurer werden, weil es gibt viele Missernten. Und naja, das ist eine bittere Nachricht gewesen letzte Woche. Daraus hat unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker einen wunderbaren, süßen Limerick gebastelt.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Ein Wirtschaftsstudent aus Emstetten investierte sein Geld in Schoketten. Der Wert stieg sehr schnell, fast exponentiell. So war seine Rente zu retten.
Schoketten, ey. Super. Ich nehme den von Captain Seema. Der King von Herrn Meier aus Stade ist beschmieren mit Milchschokolade. Dabei flucht er heute leise, denn dank neuester Preise reicht's jetzt nur noch vom Fuß bis zur Wade.
Ich muss den jambischen Versfuß nehmen, weil es einfach jambischen so lustig ist. Ja, es ist einfach so lustig. Es tut mir leid, es ist, ihr werdet schon hören. Es war ein Mann aus Rade vom Wald, der aß viel Schokolade, gern kalt. Dabei flüstert er ziemlich leise: Sorry, doch Limericks finde ich scheiße.
Das hätte ich auch sehr gelacht.
Aber wenn es denn ein Limerick sein muss und ich ja auch gerne die Frauen hier nach vorne bringen möchte, nehme ich noch den von Anna mit dazu. Der Erdeuntergang naht, worum ist besonders mir schad? Nicht Wasser und Brot, nicht Hunger und Not, am meisten fehlt mir der Schokolad. Und der Schokolad ist altwienerisch für Schokolade.
Ach, der Schokolad? Homsan Schokolad? Ist ja geil.
So sieht's aus.
Na, haben wir ein Schokolad bekommen? Schön, gefällt mir. Eigentlich müsste man nach Österreich umziehen.
Einfach weil du dich
da wohnen noch nicht so viele Nazis.
Zumindest nicht in Wien.
Wer war denn das? Es war Christoph Grissemann, der irgendwann mal in einem Interview gesagt hat, das war damals auch zu Zeiten hier, Jörg Haider, dieser schwulenfeindliche Homosexuelle, der sich dann besoffen totgefahren hat. Man kann das eigentlich, es ist alles so absurd, auch was da rechts außen passiert. Da hat dann Grissemann, was hat er so sinngemäß war das? Viele Leute denken, dass es in Österreich nur Rechtsextremisten gibt. Das stimmt natürlich nicht. Wir haben ja auch völlig normale Nationalsozialisten wohnen.
Was nehmen wir denn diese Woche für ein Thema? Ich habe ja immer die erste Rubrik für das als Stichwortgeber für das Limerick-Thema, aber ich weiß nicht, ob Fleischwolf nicht doch ein bisschen arg makaber ist.
Handlungsfähigkeit.
Oh Gott.
Findest du doof, okay.
Ah, das ist aber ein dröges Limerick-Thema. Wir könnten Duterte natürlich nehmen.
Ja gut, das ist natürlich, ja, wegen der Tradition.
Wegen der Tradition.
Traditionslimerick.
Und weil er einfach wirklich auch viele Steilvorlagen für humoristische Reime so liefert. Also nicht aktuell, aber aus der Vergangenheit. Wer schon lange Wochendämmerung hört, weiß, wovon wir reden. Dann nehmen wir den doch. Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Tiefroter Wochenstart.
Dienstag.
Wall Street verringert Verluste.
Ist auch so schön, das verringert Verluste. Das ist so wie der große Gewinneinbruch bei VW.
Genau. Ich glaube, BMW war es zuletzt, ne, die jetzt nur noch 7 Milliarden verdienen und nicht mehr 10 oder so.
Ja, ja. VW ist ja auch immer so. Und die Medien fallen immer drauf rein. So, oh, ganz schlimm, VW muss jetzt Leute entlassen, weil es nicht mehr so viel Gewinn macht. Gewinn, immer noch Gewinn, Milliardengewinne.
Ja, ja, klar, aber der Unternehmenszweck von VW ist halt ein anderer Unternehmenszweck als von Haus 1.
Ja,
also dir geht es ja darum, dass die Leute gut und gerne arbeiten.
Ja.
So einem Konzern geht es natürlich darum, dass die Aktionäre möglichst viel Geld verdienen. Also die Eigentümer des Unternehmens. Das ist eben so, ne, ein fieser Zielkonflikt.
Mittwoch.
Aufatmen an den Märkten.
Donnerstag.
Angst vor Zollkrieg bringt Wall Street ins Wanken.
Freitag.
Und plötzlich greifen die DAX-Anleger zu.
Okay.
War so ein bisschen wie die mit dem roten Halsband.
Was, wo kommt das denn wieder her?
Ich tue es in die Shownotes.
Okay, okay. Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nandor Hülferscheid. Hallo Nandor.
Ja, hallo.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne ergänzen oder natürlich auch korrigieren würdest?
Ein paar Sachen. Ihr hattet ja heute viele Themen in der Sendung und deswegen habe ich ein paar Sachen gefunden. bleiben wir mal für den Anfang eine Weile bei dem Thema Sondierungsgespräche beziehungsweise ja, Investitionspaket von CDU, CSU und SPD. Also er hat gesagt, Verteidigungsausgaben über 1% des deutschen BIP sollen von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Und das wären aktuell Ausgaben, die 40 Milliarden Euro im Jahr überschreiten. Das stimmt auch, auch wenn 1% des BIP aktuell eher so 43 Milliarden Euro sind. Aber ich glaube, das ist dann kleinen Kram auf der Ebene. Vergangenes Jahr hat Deutschland, das finde ich halt eine sehr interessante Ergänzung, rund 90 Milliarden für Verteidigung ausgegeben und damit ja das 2%-Ziel der NATO erreicht. Das war ja auch News at the Time. Und nach der neuen Regel wäre also etwa die Hälfte dieser deutschen Verteidigungsausgaben nicht mehr unter die Schuldenbremse gefallen. Was natürlich jetzt nicht so einen richtigen Unterschied im Staatshaushalt machen wird, weil wir haben ja diese Steigerung erreicht mit Hilfe des Sondervermögens Bundeswehr. Das bedeutet, durch diese Ausnahme von der Schuldenbremse ist es jetzt nicht so, dass dadurch auf einmal jetzt 40 Milliarden Euro frei werden im Bundeshaushalt, die bisher unter die Schuldenbremse gefallen sind. Aber es gibt ja diese neue, breitere Definition, ne? Von wegen Zivilschutz, Katastrophenschutz und so, haben die Grünen ja reinverhandelt, dass das auch zur Verteidigung zählt. Ich finde das auch ehrlich gesagt gar nicht so unsinnig, aber das ist hier nebensächlich. Und ich habe mich jetzt nicht getraut, da weiter rumzurechnen, aber ne, man könnte sich ja jetzt überlegen natürlich, was haben wir denn bisher für Zivilschutz ausgegeben im Haushalt, was natürlich mit dem Sondervermögen Bundeswehr nichts zu tun hatte und damit möglicherweise jetzt dann zukünftig eben nicht mehr unter die Schuldenbremse fällt. Also vielleicht da auch ein bisschen Taschenspielertrick von den Parteien, da ein bisschen Luft zu schaffen. Für Infrastruktur sollen 500 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Über 10 Jahre, habt ihr gesagt. Das stimmt nicht ganz. Über 12 Jahre werden die bereitgestellt. Das bedeutet pro Jahr also rund 41 Milliarden Euro. Und Holgi hatte ja das so eingeordnet, dass damit ja dann mehr ausgegeben werden würde für Infrastruktur als für Verteidigung. Das möchte ich anzweifeln, weil zum einen sind halt 41 Milliarden Euro ja tendenziell schon mal weniger als jetzt, ne, ausgenommen werden quasi über die Schuldenbremsenregelung. Und diese Ausnahme von der Schuldenbremse für Verteidigung hat, nach dem, was ich finden konnte, keine Obergrenze, ne? Also es ist zwar noch nicht sicher, wie viel Geld wir dann da wirklich da reinstecken, aber es ist ja zu erwarten, auch weil andere Ausgaben vielleicht noch dazufallen, die bisher nicht unter Verteidigung gerechnet wurden, dass da durchaus wir am Ende mehr Geld in die Verteidigung als in Infrastruktur stecken. Naja, ansonsten hattet ihr das aber gut dargestellt. Eine mini kleine Sache noch. Ihr hattet gesagt, ja, das sind Sonderschulden, kein Sondervermögen. Ich glaube, man kann da diese Begriffe hier komplett synonym verwenden. Also das Sondervermögen Bundeswehr war schon genauso ein kreditfinanziertes Ding. Also es sind auch Sonderschulden. Also ich habe da nicht nachvollziehen können, warum das ein Unterschied sein soll. Und falls es jemand aber in den Kommentaren besser weiß und erklären möchte, dann bitte.
Wahrscheinlich ist es einfach ein psychologischer Trick, weil die Schuldenbremse heißt nun mal Schuldenbremse.
Ja, ja, ja. Und Sondervermögen klingt besser. Ich finde auch, dass es besser klingt. Ja.
Aber man macht halt Schuld.
Ja. So, wir bleiben noch kurz bei den Sondierungen. CDU, CSU und SPD wollen verfassungsrechtlich prüfen, ob Terrorunterstützern, Antisemiten und Extremisten die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen werden kann, sofern sie noch eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen. Holgi hatte dazu einen Blick ins Grundgesetz geworfen und angefangen vorzulesen, irgendwie Deutscher ist wer, bla 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 bla. Aber das ist ja nicht das, worum es da wirklich geht. Also meines Erachtens geht es da dann vor allem um, oder wird es gehen bei dieser Prüfung um Artikel 16 des Grundgesetzes, der da wörtlich heißt, er ist kurz, ich lese ihn kurz vor. Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur aufgrund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. Daher kommt diese Einschränkung wahrscheinlich mit, wenn sie noch eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen. Also das Grundgesetz würde kategorisch verbieten, auch wenn wir ein Gesetz dafür hätten, Leuten die zu entziehen, wenn sie nur die deutsche haben. Ich habe jetzt, bin mal gespannt, wird bestimmt im Verfassungsblock und so besprochen werden, das Thema. Die wissen ja eh besser Bescheid. Dann wurde erwähnt, beiläufig von euch und vielleicht daher auch so ein bisschen aus Versehen, aber ihr habt gesagt, Finnland würde darüber diskutieren, sich nuklear zu bewaffnen. Ehrlich gesagt, ich finde dazu überhaupt keine Belege. Also wenn du jetzt nicht noch spontan was anzubieten hast, Kada, dann muss ich sagen, vielleicht nicht so richtig.
Finnische Wissenschaftler überlegen das.
Okay, also ich kann dazu noch mal kurz sagen, ich habe geschaut, ob ich denn wenigstens belegen kann, dass sie im vergangenen Oktober, sie sind ja NATO-Mitglied geworden und es gibt ja nukleare Teilhabeübungen der NATO und da gab es im letzten Oktober eine und ich habe Berichte gefunden, dass Finnland plant, daran teilzunehmen, aber die ist ja schon längst vorbei und ich habe keinerlei Belege dafür gefunden, dass sie tatsächlich teilgenommen haben. Deswegen wäre dann vielleicht zumindest die Einordnung wichtig. Also der finnische Staat oder auch das Parlament hat da jetzt nicht irgendwie ernsthaft drüber gesprochen, sich neue Atomwaffen anzuschaffen.
Nee, das nicht tatsächlich, das stimmt.
Okay.
Dann ich such's raus für die Shownotes.
Dann können wir damit leben. Dann kurze Anmerkung zu der Thematik. Wir bestellen derzeit F-35 Kampfflugzeuge in den USA und die USA gehen ja sehr restriktiv damit um, mit den Sachen, die sie exportieren, mit den Rüstungsgütern und haben sie da möglicherweise auch Fernsteuerungsrechte? We don't know. Das stimmt ja grundsätzlich, die üben ja auch ein hohes Maß an Rüstungskontrolle aus, wenn es auch nur um einzelne Komponenten geht, die in irgendeinem anderen System verbaut sind. Ne? Dann darf Deutschland das nicht weiterschicken, ohne dass dies einmal abgehakt worden ist, auch wenn uns der ganze Panzer gehört in der Theorie. Und da hat Heugi gesagt, ja, wir könnten ja stattdessen den französischen Kampfjet einfach so bestellen und solche Sachen sind halt auch nicht so einfach, weil ich das natürlich jetzt auf die Schnelle nicht im Detail nachprüfen kann, aber man müsste dann wirklich anfangen zu gucken, hat die Dassault Rafale, also der französische Kampfjet, nicht irgendwo einen US-Computer verbaut, ne? Als das Ding neu war, hatte es mal ein Triebwerk vom US-Hersteller General Electric. Ne? Und das ist ja zumindest ein nicht unwesentliches Teil, das das Ding braucht, um zu fliegen. Die Franzosen haben es ersetzt mittlerweile durch eine Eigenproduktion. Mhm. Aber das zeigt halt eben, wie schwierig das teilweise ist. Und es wird natürlich dann teurer, wenn du die Dinger erstmal zwingend selbst machen musst. In die Shownotes empfehle ich noch für alle, die wirklich irgendwie in das Thema reingefallen sind jetzt über die vergangenen Jahre, ist leider auf Englisch eine Analyse, die quasi sich damit beschäftigt, okay, wie viel geben die in die europäischen Staaten aus derzeit für Rüstung, was würde es brauchen, um quasi die Lücke zu den USA zu schließen, wirklich sehr, sehr interessant und dann versteht man das Ganze ein bisschen besser.
Cool.
Dann hattet ihr ja noch über ein paar andere Themen gesprochen, unter anderem über ein Papier, das sich damit beschäftigt, wie kann Deutschland besser werden und das bei euch so den Moment ausgelöst hat, so okay, kann es eigentlich sein, dass es so funktioniert, wie es aktuell noch zu funktionieren scheint, manchmal zumindest. Und dann hattet ihr die Zukunftskommission Landwirtschaft erwähnt, deren Vorschläge ja nicht umgesetzt wurden, was aber auch, wie du richtig gesagt hast, an dem Regierungswechsel vermutlich lag. Und daher nur noch mal zur Ergänzung, ich habe jetzt auch nicht viel dazu finden können, dass McDonald's krass aktiv geworden wäre in Sachen Parteispenden. Ich glaube, es war als Polemik zu erkennen von Holgi, aber nur zur Sicherheit. Dann kurz zum Exkurs Wärmepumpen, den Holgi vorgetragen hatte. Das war alles so korrekt an den ganzen Zahlen, die er da genannt hatte. Er hatte aber gesagt, dass eben die Betriebskosten einer Wärmepumpe über diese 20 Jahre halt deutlich günstiger sind als die einer Gasheizung unter der Annahme konstanter fossiler Energiepreise. Und dazu wollte ich gerne sagen, dass die Leute, die das ausgerechnet haben, bei den Kosten für die Gasheizung auch den CO2-Preis mit eingerechnet haben. Und das hatten wir ja schon mehrfach hier in der Sendung thematisiert, dass das ein Preis ist, der schrittweise steigt und ja auch in Zukunft durchaus sich noch durch Gesetzgebung verändern kann. Und diese CO2-Kosten der Gasheizung haben die hier angenommen mit 15.600 Euro. Das würde aber also bedeuten, wenn wir die Kosten für den CO2-Preis abziehen, also quasi so tun, als müsste man nur die fossile Energie bezahlen ohne den CO2-Preis, dann wäre tatsächlich die Wärmepumpe in dieser Rechnung immer noch günstiger als die Gasheizung. Und ich dachte mir, das ist doch eine interessante Ergänzung nochmal.
Ja, sehr gut.
Genau, und zu den Masernfällen, das ist mein letzter Punkt für heute, wollte ich noch kurz was sagen. Und zwar hattet ihr richtigerweise gesagt, dass die sich nicht nur in den USA wieder ausbreiten, sondern auch in anderen Ländern. Die WHO hat da vergangenes Jahr schon Alarm geschlagen wegen sinkenden Impfraten. Und zumindest kann ich für Deutschland sagen, dass wir uns da jetzt nicht auf einem krassen Anstieg befinden mit dem vergangenen Jahr, sondern wir da eher so auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie liegen. Und in den 10 Jahren vor der Corona-Pandemie gab es wirklich auch Jahre, in denen wir deutlich größere Ausbrüche hatten. Also hoffe ich mal, dass es jetzt auf dem vergleichsweise niedrigen Niveau bleibt.
Es bleibt Hoffnung. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
Danke gleichfalls.
Und damit sind wir am Ende der Sendung und wir bedanken uns, dass ihr diese Sendung möglich macht. Falls ihr das noch nicht tut, dann freuen wir uns, wenn ihr auf wochendämmerung.de mal vorbeischaut. Wir bieten euch verschiedene Wege, uns ein bisschen Geld zukommen zu lassen. Direkt aufs Konto, ein Abo bei Apple Podcasts oder aber auch über Steady. Und wenn ihr bei Steady ein Abo abschließt, dann überlegt euch, ob ihr zu den Ultras oder in den Fanclub gehen wollt. Denn, falls ihr das tut, dann lesen wir am Ende der Sendung euren Namen vor. Und das kommt jetzt.
Dünz 1.
Fiete und Olaf, Nachname muss ausgefüllt werden.
Martin Afanasiev.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Markus Breu.
Oliver Delpys Verlobter und so weiter und so fort und so weiter.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom Dominik Wagner.
Einfach so faszinierend zu hören, wie man das sogenannte Migrationsproblem durch eine Stunde Blick in die Geschichte mit Matthias von Hellfeld lösen kann.
Ah, das war ein Tipp.
Das ist ein Hinweis auf, Matthias hat wieder ein Buch geschrieben. Und zwar die verunsicherte Gesellschaft, ein historischer Abriss Migration in Europa.
Ach cool.
Und darüber habe ich mit ihm geredet neulich bei Vrindt. Ja.
Schön. Verlinken wir natürlich auch.
Natürlich.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Erik Fröhlich.
Der Dösewicht grüßt alle.
David Hasenbeck.
Wing Commander Lord Fleschhardt hat vorübergehend das Interesse verloren und macht erstmal Pause.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jessica Kugoy.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Nu sagen Chris und Moni.
Jörg Scheckis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi W. Möller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Janine Schöne.
Ach, Loriot.
Das Schmieren von Politikern ist turnusmäßig durchzuführen, damit eine festgefahrene Politik immer mal wieder ins Rutschen kommt.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Biele und Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen sagt Aua.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Matze aus Spandau.
Einatmen, ausrasten.
Ey, ihr zwei, macht mal die Mucke leiser, man versteht ja sein eigenes Geschreibsel nicht mehr. Außerdem ist Frühling auf der Wiese. Die Kroken.
Ja, ich hatte letztes Mal aus Versehen die Musik nicht geduckt und dann war sie so laut und das habe ich aber
diesem Abspann wird die Musik geduckt, darum liegt unter diesem Abspann auch die ganze Zeit. Mal gucken, wie ihr das aushaltet.
Oh Mann. Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Bin ja noch nicht Kanzler. Merz stellt klar, dass er nur versprochen hat, als Regierungschef keine neuen Schulden aufzunehmen.
Das Problem ist, dass der Postillon sich, die müssen sich, also das ist nicht unplausibel, dass Merz genau so einen Spruch bringt.
Mhm.
Das,
ja, die
das ist halt nicht lustig.
Holt den Postillon
genau,
ein.
Das ist echt, die müssen sich da echt, die müssen ein bisschen aufrüsten, fürchte ich. Peter Blachani.
Captain Blackadder.
Jan Blendek.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Im Kroatischen darf der Buchstabe R lange rollen, wodurch wir ein Vokal erklingen lassen. Das ist wichtig für den Zungenbrecher. Na, vrrr. Ich kann das R nicht so gut rollen.
Vrum, vrum, vrum,
vrum. Vrda, vrda. Was so viel heißt wie: Auf dem Gipfel des Berges wackelt die Weide.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Auf Katan ist die Welt noch in Ordnung, solange die Würfel gerecht fallen.
Liese grüßt die Katana.
Tim Christan.
Das Problem ist ja, wenn man Siedler spielt, fallen die Würfel nie gerecht.
Bei mir schon, weil ich nicht gewinnen will.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Der Baba hat gesagt, obwohl du blöde bist, sollen wir dir trotzdem gratulieren.
Christoph Henninger und Clemens Langhans. Oh Mann, ist mir das peinlich und ich habe auch kein Geschenk. Wie wär's, du kannst mir einfach eine schmieren.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Herr Ober, bitte zwei Melange, danke.
Wenn jemand zu dir sagt, das geht nicht, dann sind das seine Grenzen, nicht deine.
Der Wind, das himmlische Kind.
Zum Wesen der Deutschen gehört es, nicht zu umwinden, dass Menschen anderswo anders sind und anders denken als das eigene Umfeld.
Alice Duchenne.
Cristiano del Tauscho.
Es ist Frühlings auf den Wiesen, die Kroken.
Es ist Herbst auf dem Feld, die Kürben.
Nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.
Ich habe das Abo für die Morgendämmerung in einem Preisausschreiben von der Firma Salamo Bratfit.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Roland Erck.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Olli Frank.
Der Biber und der Bär, die Hummel und der Otter freuen sich über Maya-Content.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schrei deinen Scheiß ins Internet, sei ganz vorn mit dabei und so weiter.
Vielen Dank und so weiter.
Ach komm.
Nee, das steht da so lange schon, da muss nach...
Aber es ist doch nicht lang, du hast gesagt, nur Sachen, die du nicht in einem Atemzug sagen kannst.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kati grüßt Joni.
Cecilia Mary Bell Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika.
Simon Häkler.
Bianca Hamann.
Das hat jetzt kurz gedauert. Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sabine Eider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Der Fossi gehört nicht wegen der niedlichen Hundebilder zu, sondern wegen des Inhalts. Nur sehr spezielle Menschen hören Bilder.
Katharina Höhl.
Benjamin Hub.
Moss der Techie will doch einfach nur hier sitzen und packt trotzdem gerade hektisch Bücherpakete für die Chemnitzer Linux-Tage in der europäischen Kulturhauptstadt 2025. Das Messemotto lautet The Culture of Open Source. Am Dante-Stand zeigen wir The Culture of Tech.
Ich habe heute versucht, ein Graphene OS auf mein Pixel 7a zu spielen. Und ich habe es schon nicht geschafft, den Bootloader zu unlocken. Und dann wird man gezwungen, hier sowas vorzulesen. It's now illegal not to buy Tesla in Soviet America.
Entschuldigung. Man muss auch lachen, wenn es ist das Einzige, was einem bleibt. Nicht, ne?
Exakt. So, man muss vor allen Dingen, ne, das hat ja damals schon der, ich hatte ja vor über 10 Jahre her mit dem Regisseur des Films Die Mondverschwörung. Mhm. Und der sagte ja damals, man muss seine Faschisten lächerlich machen.
Ja.
Und das ist es halt, und man muss es halt früh genug tun, ansonsten sind die Faschisten irgendwann in einer Position wie Donald Trump, der irgendwann kapiert hat, dass der beste Trick, den er anwenden kann, ist, sich selbst lächerlich zu machen, weil damit ist er nicht mehr angreifbar.
Das stimmt. Was ich ja auch sehr cool finde, ist so die Werbeplakatkampagne in der Londoner U-Bahn. Also da scheint es auch richtig abzugehen.
Na, das ist so Guerilla-Werbung aber, ne? Also
ja,
Heil-Hitler-Mask-Plakate, ne?
Diese Heil-Hitler-Mask-Plakate. Und dann gab es aber auch noch so ein Fake-Parfum-Plakat, wo Musk auch den faschistischen Gruß zeigt. Und dann steht da so drunter, Elon Musk, also wie dieses, ne, Musk halt, also Parfum, smell like 1933 oder irgendwie sowas. Naja, Nils Israel.
Der Oberemmenbach ist ein typisch Frittenthaler Graben, gell?
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
If you put your hand in the crack und so weiter.
Michael Jess.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Vor ein paar Tagen verstarb Alex, ein ehemaliger Mitbewohner, guter Freund, hochintelligent, liebenswert, freundlich und hoch engagiert. Kam völlig überraschend, haben uns viel zu lange nicht gesehen. Ganz Frankfurt hat jetzt eine Alex-förmige Lücke.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikaze.
Übrigens auch ganz interessanter, wenn jemand stirbt, ne, dann kriegen die Hinterbliebenen eine Urkunde.
Oh.
Also eine Sterbeurkunde. Aber ist das,
ach so, ja.
Finde ich trotzdem irgendwie, ich glaube, man sollte das anders nennen, habe ich mir dann so gedacht, als ich die Sterbeurkunde bekommen hatte. Das ist schon komisch. Wo waren wir? Tim Klausmeier.
Kamikaze, habe ich gesagt.
Tim Klausmeier.
Ja. Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Christopher Kluwe.
Anna und Hagen Noll zum Salewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Jeanette Lechner.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Noch nicht. Florian Link.
Sag
mal, könntest du mal eine Ausweiskopie bitte? Können wir mal ein Video-Ident machen?
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
So wie er vor Lachen vom Stuhl gefallen ist, als du das erste Mal gesagt hast, glaube ich, dass er wirklich so heißt. Das Schmieren von Politikern ist turnusmäßig durchzuführen, damit eine festgefahrene Politik immer mal wieder ins Rutschen kommt, Loriot.
Wenn das so weitergeht, schreiben die uns das in jedes einzelne Adressfeld und dann haben wir den, obwohl den nehmen wir es einmal auf und dann musst du nur kopieren.
Das stimmt.
Robert Manik.
Na, jeder muss einmal und dann. Never mind.
Der Ferdinand mit dem Kuli in der Hand.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Serienempfehlung an Tobi und Holger und so weiter.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert freuen sich über die tägliche Portion Niedlichkeit durch Maya-Fotos.
Bernd Nossem.
Annette, oh, das war's schon wieder für diese Woche. Schade.
Michael Ott.
Boris Perner.
Axel Philipsenburg gibt Christoph und Clemens die Schuld, dass er hier ist.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe wünscht einen Happy Pie Day.
Axel Rasmussen.
Michael Reisler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Repschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Wenn Robben, 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 Robben hinterher.
Ist es nicht, wenn Robben hinter Robben, 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 Robben hinterher?
Ja, das ist wie mit den Fliegen. Mit Fliegen, Fliegen, da gibt es auch beide Varianten.
Mieke Rotchbones.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fensterwochendämmerung, genau wie?
Konsis Gibidibi.
Christian Steffen.
Knoblauchstein.
Pommesstein.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günter Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic, tease the people with kindness.
19.
And somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Was ist Toasted Cheese?
Vielen Dank euch und ich freue mich über die Maya-Bilder auf Pixelfett.
Mareike grüßt Barbara und dankt der Wochendämmerung für die wöchentliche Erhellung.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
sind aus dem Winterschlaf erwacht und rufen mit Priscilla und Gwyneth Molesworth fröhlich im Chor Frühling, yeah.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Isolde Versöhnen.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
An alle, die meinen, Aufrüstung sei falsch, weil Abschreckung nichts brächte. Was genau ist da das Gegenargument?
Felix, wenn ein Clown in einen Palast zieht, wird er nicht zum König, der Palast wird zum Zirkus.
Luisa Weyers.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme.
Tobias Wirth.
Zini und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Und Mieto Balaschk. Was Wutschownie Strovi. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön, ihr sichert meinen Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, den 14. März. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.